Hallo zum letzten Mal in dieser Spielzeit 2025-2026 und herzlich willkommen zu Ausgabe 406 des Nur der FCM Podcasts, die euch heute von Marcel präsentiert wird. Einen ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung und überhaupt auch für an der Stelle vielleicht gleich schon mal allen Podcast-Partnerinnen und Partnern dieser Saison großen Dank dafür, dass ihr hier immer mal wieder den Podcast mit einer Podcast-Partnerschaft unterstützt habt. Das war richtig, richtig toll, ganz großartig. Dafür Dankeschön. Die Saison 2025-26 ist, wie gesagt, in den Büchern. Der erste FC Magdeburg verlor nach meinem Dafürhalten relativ schlechtes Spiel gegen Kaiserslautern am Wochenende, was aber egal war, weil der relativ verrückte Schlusssport in Liga 2 so war, dass er für den ersten FC Magdeburg einfach sehr, sehr gute Ergebnisse zeitigte. Dementsprechend werden wir heute unsere Saisonabschlussfolge aufnehmen und haben uns vorgenommen, nochmal zurückzublicken auf unsere Saisonprognosen von vor der Spielzeit, einfach auch nochmal die Spielzeit so Revue passieren zu lassen, vielleicht die eine oder andere Statistik nochmal rauszukramen und so weiter. Ich weiß gar nicht genau, so ein bisschen die üblichen Kategorien streifen wir auf jeden Fall und dann gibt es heute auch ein Quiz wieder, dazu sage ich nachher nochmal was. Genau, und wir sind dann doch zu zweit geblieben. Kerstin konnte das heute Abend leider nicht einrichten. Schöne, schöne Grüße an der Stelle und dann holen wir den Thomas rein, der tatsächlich Zeit hatte. Also, hallo Thomas, grüß dich.
Tag.
Guten Tag. So, was für ein Saisonfinale, oder? Also das war ja...
Für uns jetzt weniger, aber für die Liga schon, ja.
Für uns war es halt tiefenentspannt. Also wir hatten ja eher so ein Handyspieltag irgendwie am Sonntag, ne? Also im Prinzip haben wir mehr Zeit damit verbracht, irgendwie zu hoffen, dass wir Netz haben, um zu gucken, wie es auf den anderen Plätzen steht, als zu verfolgen, was beim FCM auf dem Rasen stattfand.
Ja.
Sehr, sehr schön. Da sprechen wir natürlich noch drüber, später noch, denke ich mal. Erstmal muss ich dich fragen, Thomas, wie geht's denn Thorsten? Und vielleicht noch kurz Kontext, Thorsten vom Düsseldorf-Podcast und jetzt hier den Titel einfügen, den du verraten hast. Gebrabbel Rot-Weiß, genau. Fortuna Düsseldorf-Fan. Wie geht's denn dem so? Hast du mit ihm gesprochen? Seit dem Abpfiff vom Sonntag?
Ja, also ja, es ist ja grundsätzlich, er hat ja das ganze Drama schon mal mitgemacht. Er ist ja schon mal auch in die dritte Liga abgestiegen, also er jetzt nicht, sondern hat es miterlebt. Er sagt halt, sportlich ist das halb so wild. Also klar, es ist scheiße, aber dann fährst du halt in der dritten Liga zum Fußball. Das Problem in Düsseldorf ist eben auch, dass viele Sachen, die jetzt im Umfeld angeschoben wurden, hin zu einer mehr sponsorenfinanzierten Geschichte weg so ein bisschen von der Abhängigkeit von den TV-Geldern und das alles. Das sind natürlich Dinge, die da jetzt komplett ad acta gelegt werden müssen, erstmal wieder. Aufgrund des Abstieges. Dort werden viele, viele Menschen ihren Job verlieren, aufgrund des Abstieges. Und ja, das sind dann eben so Sachen. Und wenn man dann, das ist so, wo ich mir auch denke, also Profifußballer, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber das ist wirklich, man fragt sich manchmal schon, was geht in den Köpfen dieser Menschen vor? Dann steigt dieser Verein ab. Mhm. So. Und ein gewisser Florent Muslia hat dann nichts Besseres zu tun, als, das hat der Thorsten dann auch in der Rasenfunkgruppe dann gepostet, einen Tag nach dem Abstieg. Ich lese einfach mal vor, was er dann dazu geschrieben hat. Also Muslia hat dann den Sofascore 11 der Saison gepostet, wo er mit drin ist. War er wohl total stolz drauf, hat sich übelst gefreut. Gab dann bei Instagram einen Mega-Shitstorm, völlig zu Recht.
Verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Okay.
Und so nach dem Motto, naja, also hat er ganz Feedback lief nicht so gut, der Post ist mittlerweile wieder weg. Hat er was geschrieben. Fußballer halt in der Nutshell.
Ja, Wahnsinn.
Also kannst du, sorry, dieser Verein steigt ab.
Ja.
Da verlieren ca. 100 Menschen ihren Job. Und der Typ hat nichts Besseres zu tun, als einen scheiß Sofascore-Post abzusetzen über eine 11 der Saison, in der er da spielt. Mach das mit deinen Kumpels im Urlaub, zeig denen das, feier dich dafür ab, aber bring doch das nicht einen Tag nach dem Abstieg von einem Verein, wo, wie gesagt, ein Haufen Leute ihren Job verlieren werden, aufgrund dessen, dass ihr auf dem Rasen so eine Scheiße gemacht habt. Also ganz ehrlich, das ist einfach so ein bisschen Taktgefühl. was ich, da muss man einfach ein bisschen mehr Taktgefühl haben als Spieler. Das ist so für mich
Sehe
völlig
ich
Banane.
auch so. Und da frage ich mich dann halt auch, ob das da niemanden gibt in seinem Umfeld, der ihm dann irgendwie sagt, hier
Ja.
keine so gute Idee, aber vielleicht, weiß ich nicht, dann abends auf der Couch, wirst du, oh geil, hier, guck mal, und dann poste ich das. Und ja, naja, gut. Aber weißt du was? Das Ding ist, also es ist natürlich für Düsseldorf total tragisch, aber und auch krass. Also ich glaube, das hat uns beide im Stadion dann ja auch einigermaßen verblüfft. Aber eigentlich wollten und wollen wir über den FCM sprechen. Jetzt hatte ich dich natürlich gefragt, wie es Thorsten geht.
Ja, ich würde schon, wir gucken natürlich auch nochmal so ein bisschen auf die Saison dann und trifft dann auch
Ja,
alle. Ja, genau, ja.
genau, klar. Nee, machen wir nachher nochmal. Wir müssen nämlich auch nochmal gucken. Vielleicht machen wir
Super.
doch noch ein bisschen lautern, aber dann halt eher so in die Richtung. Also wie das dann halt für alle hier ausging, weil ich gerade nochmal die Tabelle auf habe. Ist ja schon recht irre. Aber lass uns gern mal das mal ganz kurz zurückstellen und dann doch versuchen, zumindest ein bisschen Struktur reinzubringen und mit den FCM-Neuigkeiten anzufangen, die natürlich auch mit dem Saisonende was zu tun haben, würde ich sagen. Also, es gab jetzt nach dem Lautern-Spiel doch Spielerverabschiedungen, was schräg war, weil vorher ja es ja hieß, es gibt keine, was dann auch dazu führte, dass ich dich dazu nötigte, 1,5 Minuten vor Abpfiff schon mal runterzugehen, weil ich einen Zug erwischen wollte, in dem festen Glauben, da ist Abpfiff und dann ist Schluss. So.
Ja, es gab ja auch keine Durchsage oder irgendwie nochmal eine Einblendung, dass es doch eine Verabschiedung geben wird. Also das war wieder kommunikativ wieder 1A.
Ja, wobei ich da vorsichtig bin, weil wir ja nun auch erst so 20 Minuten vor Anpfiff irgendwie im Stadion waren und vielleicht auch
Nein,
was nicht
es gab
mitbekam.
vorher keine, nein,
Ach
nein,
so,
es
okay.
gab vorher keine Durchsage dazu. Nein.
Gut,
Und dann
alles
hätte
klar.
man das doch wenigstens kurz vor Spielende mal kurz durchsagen können, Leute, bleibt vielleicht noch ein bisschen da, Spieler werden verabschiedet oder eine Einblendung oben auf der Anzeigetafel. Also das hätte man ja wenigstens können. Also,
Naja, hätte man
naja,
machen
egal.
können, hat man jetzt nicht, aber jedenfalls passierte das, was lustig ist, weil einen Tag später irgendwie es hieß, naja, vielleicht kommen da ein paar Leute doch zurück, deswegen weiß ich nicht, würde ich jetzt auf die 12 Namen, die es glaube ich waren, da gar nicht groß eingehen, aber wir wissen, und das ist durchaus eine Neuigkeit und die ist valide und auch sozusagen abgesichert, dass eben Jean Hugonet definitiv wechseln wird, der wird also definitiv nach Hannover 96 gehen zu Christian Tietz, also,
Bundesliga, ach nee, warte mal, da war ja.
er geht erstmal nach, sagen wir mal so, er geht erstmal nach Hannover, aber zu Christian Tietz geht, wissen
Das
wir noch
weiß man noch
nicht.
nicht.
Genau.
Das weiß man noch nicht. Martin Kind ist wieder da.
Ja, Kind ist back, genau. Und genau, Hugonet wechselt dann also dorthin. Da kann man nur sagen, vielen Dank und viel Spaß dort. Sportfrei. Und es wäre, also ich würde, glaube ich, kurz schmunzeln, wenn in ungefähr einer Woche oder so verkündet wird, Christian Tietz beurlaubt bei Hannover. Aber gut, da sind halt die Mühlen des Geschäfts, das ist dann so. Aber das ist auf jeden Fall eine Neuigkeit. Jetzt wenig überraschend. Also das Gerücht gibt es ja schon länger, glaube ich. Gab es auch im Winter? Gab es das nicht auch im Winter? War da nicht was? Dass das irgendwie so
Ja, da
durch
ging
die
das
Gerüchte.
irgendwie, dass er halt wechseln wollte. Ja, irgendwie sowas habe ich da auch gehört. Aber ob es jetzt Hannover war, keine
Ja,
Ahnung, ist mir auch
ja.
scheißegal.
Ja,
Weg
ist eigentlich auch.
ist weg und weg ist
Ja.
weg und damit ist gut. Ja,
Richtig,
also.
richtig, genau. Ja, und also wie gesagt, danke für die Zeit hier und für den Einsatz, ist ja klar, verletzungsfreie Zeit dann auch gerne im Rest der Karriere. Und dann mal gucken, wo es da losgeht. Wollen wir jetzt, also sind wir jetzt schon hämisch Richtung Hannover oder machen wir das auch nachher im lauteren Segment, wenn wir
Nein, das
nochmal
machen
auf
wir
der.
nachher.
Alles
Das,
klar.
also nein, und ist ja auch nicht in Richtung Hannover. Hannover 96 ist mir dahingehend eigentlich egal.
Ja, das stimmt, das geht
Die
mir auch
Häme,
nicht.
also die Häme ist bei mir eher in Richtung einer gewissen Person. Es
Genau.
hat weniger mit dem Verein zu tun.
Richtig, ja, gut, genau, ja. Ja, wobei ich jetzt also für mich sagen kann, dass Hannover 96 jetzt auch nicht, also ist jetzt auch nicht der hypersympathischste Verein für mich in der zweiten Liga. Da gibt es andere, die ich knuffiger finde, aber wie du korrekt sagst, es richtet sich ja hier gegen eine Person nachher und nicht gegen, was heißt gegen? Es ist halt einfach ein bisschen Schadenfreude, um ehrlich zu sein. So.
Genau, ein bisschen Schadenfreude, genau.
Genau, aber das war die Neuigkeit, die eine, die wir dir erzählen können. Die andere ist, dass Pascal Ibold und Patrick Sander als Trainerteam weitermachen in der nächsten Saison. Auch das wurde vom Verein verkündet. Jetzt haben wir da tatsächlich ja noch gar nicht drüber gesprochen. Wie geht's denn dir damit, mit der Entscheidung?
Oh, ist wieder so indifferent. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich weiß es ehrlich nicht.
Okay.
Also meine Hoffnung ist ja, dass das funktioniert, dass das so funktioniert, dass es eine Saison ohne größere Abstiegsangst wird, Patrick Sander dann in seine wohlverdiente Rente geht und Pascal Ibold dann Cheftrainer wird. Das wäre eine Variante, mit der könnte ich sehr gut leben. Ich habe so ein bisschen Angst davor. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich kann dir nicht erklären, warum, aber ich hab tatsächlich aber ein bisschen Angst davor, dass das da so Hossmann-Vibes hat. von damals. Jetzt hast du den Trainer, der hat die Klasse gehalten. Jetzt denkt man, das geht wieder gut. Und da habe ich einfach ein bisschen Angst davor. Aber ob das jetzt so funktioniert, ob das so kommt oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe einfach ein bisschen Angst davor. Ich weiß nicht warum, es ist einfach so.
Na, das ist, glaube ich, so die Schublade gebranntes Kind, ne? Also, weil wir es ja mit Hossmann schon erlebt
Möchte
hatten.
jetzt gar nicht sagen, dass das auch passiert. Ich habe einfach ein bisschen Angst davor. Wenn es nicht passiert, umso blöder. Genau. Ansonsten, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, was so richtig. Also, ich weiß jetzt nicht, ob man. Ich tue mich halt einfach nur wieder mit dieser ganzen Art und Weise so ein bisschen schwer. Ja, also wird auf der Pressekonferenz vor dem Spiel dazu gefragt, ob man nächstes Mal Trainer ist. Er sagt, dann kann dazu noch nichts sagen. Und dann am Sonntag stellt er sich hin, grinsend, und sagt, ja, der Familienrat hat gesagt, ich bleibe noch ein Jahr. Und das ist doch nicht erst am Samstag passiert. Mensch, Leute, sagt es doch am Freitag auf der PK. Wenn ihr danach gefragt werdet, sagt doch einfach, was Sache ist, und lasst doch mal diese Spielereien sein. Also, das ist so das, wo ich mich wieder frage. Menschens Kinder, muss das denn immer sein, so einen Affentanz da aufzuführen? Also.
Ja, naja, ich finde das jetzt, also das finde ich jetzt gar nicht so unplausibel. Also wahrscheinlich gab es da die Idee zu sagen, okay, wir verkünden das dann halt eben, wenn das letzte Spiel gespielt ist, machen dann diese Themen. Und wahrscheinlich war die Aussage tatsächlich sogar wahrheitsgetreu, ne? Also er kann dazu jetzt nichts sagen, weil das jetzt gerade noch nicht dran ist. Finde ich jetzt ehrlich gesagt, also finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. So, und ich weiß nicht, jetzt habe ich dich, glaube ich, so ein bisschen abgewürgt, oder? Du wolltest da bestimmt noch
Nee,
was.
alles gut. Nee, nee,
Genau.
das war's schon. Also ich hoffe natürlich, dass das gut geht. Wir haben
Ja.
natürlich das große Glück, also was heißt großes Glück? Ich glaube, wir sind uns einig, dass natürlich mit den Aufsteigern Osnabrück und Cottbus zwei Mannschaften hochkommen, die ja jetzt definitiv hochkommen. Vielleicht wird es ja auch noch Essen, das hängt ja dann an der Relegation gegen Fürth. Die wahrscheinlich dann auch sehr wahrscheinlich im Abstiegskampf zu verorten sind. Das heißt, es kommen jetzt zwei Mannschaften hoch, die du definitiv hinter dir lassen kannst, schrägstrich, wenn du drinbleiben willst, sogar sowieso musst. Von daher ist das jetzt auch dieser Umbruch, der jetzt bevorsteht, dass man ja doch scheinbar den Kader doch ein bisschen mehr erneuern will, als man das in den letzten Jahren getan hat. Vor dem Hintergrund ist das dann auch gar nicht so schlecht, dass man das jetzt tun will. Und vielleicht ist das dann eben auch vor dem Hintergrund als ganz gut, dass du eben mit diesem Trainerteam so erstmal weitermachst und dann eben zur neuen Saison dann dich da verändern oder zur neuen Saison, die kommt zu der Saison 27, 28 dann, dass du dich da dann vielleicht ein Stück weit verändern willst oder eben das machst, was ich gesagt habe, dass man dann Pascal Eber zum Cheftrainer macht, also zum alleinigen Cheftrainer dann oder was auch immer. Von daher glaube ich schon, dass das funktionieren kann. Meine Sorge ist eben einfach, dass das so ein bisschen so in die Richtung Hussmann geht, wie du schon gesagt hast, einfach gebranntes Kind. Ich kann es jetzt gar nicht groß begründen. Ja, das ist so mein Gedanke dazu.
Ja, na, ich bin da tatsächlich, ich habe das, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders, so, und zwar finde ich die Entscheidung richtig, ich kann die auch nachvollziehen. Und diese Hosmer-Vibes habe ich ehrlicherweise, also komischerweise, weil ich bin ja, normalerweise bin ich ja hier immer der übelste Bedenkenträger, die habe ich irgendwie nicht. Was, glaube ich, auch viel damit zu tun hat, dass Hosmer ja, wenn ich das richtig jetzt, korrigiere mich bitte nicht, dass ich da blöden Quatsch erzähle, aber der hat doch sozusagen so eine Retter, der war doch nicht, der war doch nur nicht so lange, also der hat doch sozusagen den Klassenerhalt gesichert und hat dann einen Vertrag für die neue Saison
Acht
bekommen, oder?
oder neun Spiele waren das.
Das waren nicht
Es
so
waren schon ein
viele.
paar.
Ja, aber
Doch,
halt,
doch, doch.
ja, aber
Nicht
halt
so viele,
nicht.
wie Sander jetzt hatte.
Darauf
Ja,
wollte
es
ich nämlich
waren schon.
hinaus. Darauf wollte ich
Ja.
nämlich hinaus. Und ich hatte nämlich dann jetzt auch nochmal, also ich habe das, ich fand das interessant, ne? Also das war ja auch im Discord, glaube ich, kurz ein bisschen Thema hier im Unterstützerinnen- und Unterstützer-Discord, dass es dann doch, es gab ja schon die ein oder andere Reaktion so in Richtung, also eher so nicht so cool. So, und das, also das war halt ein Thema, ne? Also ich glaube, diese Ambivalenz oder Indifferenz, die du jetzt ausgedrückt hast, die gibt es bei vielen anderen Clubfans irgendwie auch. Und ich habe dann so gedacht, also ich finde das, wie gesagt, ich finde das eigentlich richtig, weil Sander und Ibold haben ja im Oktober übernommen, in einer maximal beschissenen Situation, haben die Mannschaft also dann auch durch eine komplette Vorbereitung begleitet, haben sie durch die Rückrunde begleitet. Ich habe vorhin nochmal die ein oder andere Statistik auch nochmal rausgesucht, an der ich dann nochmal zeigen möchte, warum das, glaube ich, doch ein, also doch recht erfolgreich war mit dem Trainerteam, obwohl ich das jetzt so nicht gefühlt habe. So, und haben halt einfach, naja, den FCM auf Kurs und in der Klasse gehalten. Also, sie haben einfach diesen Klassenerhalt auch ermöglicht mit ihrer Arbeit so und sich damit, glaube ich, dann das Vertrauen, also aus meiner Sicht und für mich ist das jetzt auch erstmal so, auch erstmal verdient.
Ohne Frage,
Aus,
das stelle ich doch gar nicht in Abrede.
weiß ich, habe ich dir auch nicht unterstellt. Ich will nur kurz sozusagen sagen, wie ich sozusagen diese Entscheidung für mich da bewerten würde. Also, ich finde, die haben sich das, ich finde, die haben sich das verdient. Ich glaube auch, und da bin ich völlig bei dir, dass da eine große Chance drin liegt, weil meine Hoffnung nämlich auch wäre, zu sagen, naja, kann jetzt nicht Pascal Ibold nochmal so ein bisschen sozusagen vom alten Hasen Patrick Sander einfach lernen, dann seine ganzen Dinge da machen, die er da machen muss, Fußballlehrer etc. und dann eben tatsächlich quasi irgendwann auf der Trainerbank übernehmen zeitnah. Das fände ich ein cooles Szenario auch, weil das dann wirklich jemand ist aus dem eigenen Stall, den du selbst ausgebildet hast und so weiter und der dann jetzt halt einfach da lernen kann. Das finde ich schon cool. Naja, und ob das halt funktioniert oder nicht, das wird man sehen. Das ist jetzt in der nächsten Saison für alle eine neue Situation und eine große Chance, weil das gehört ja auch zu dieser Saison dazu. Der FCM sich ja wieder auch verändert hat. Ne? Also wir haben uns sozusagen von Ottmar Schork verabschiedet, wir hatten uns schon von Christian Tietz verabschiedet, wir hatten uns dann so ein bisschen von der Spielweise verabschiedet, dann wieder nicht. So, und also da ist jetzt sozusagen, da beginnt jetzt was Neues in der Saison 2026, 2027. Die Brücke ist das Trainerteam, so, die Mannschaft kennen, die da jetzt sicherlich auch Einfluss nehmen können auf die Kadergestaltung. Ich glaube, dass das funktionieren kann. Ich hoffe, dass das funktioniert. Und bin da erstmal positiv, muss ich dir sagen. Ich finde das gut. Ja. Und hoffe auch, dass das, also dass da vielleicht dieses Szenario mit Pascal Ibold da eins ist, was die ernsthaft verfolgen, das fände ich richtig stark. Weil das ist ja auch eine Sache, die wir hier schon, ich darf das jetzt sagen, wir machen das hier schon 10 Jahre, hier schon ständig fordern, dass mal jemand auch aus dem eigenen Nachwuchs, aus dem Trainerbereich da hochkommt. Das wäre schon richtig cool. Genau. Ja, das vielleicht jetzt erstmal so zu den Neuigkeiten, den neuesten seit, also mehr gab es ja nicht, oder? Ich gucke nochmal schnell beim WhatsApp rein, ob da noch irgendwas Spannendes war. Vielleicht das noch, neuer Zuschauerrekord. Neuen Zuschauerrekord gab es jetzt im letzten Spiel gegen Lautern. So viele Menschen hatten wir noch nie im Stadion, aber ansonsten sind das hier alles so Abfeier- und Verpflichtungsgeschichten. Ja, haut schon hin. Genau, das wäre dann soweit das. Dann, wenn du jetzt nichts mehr hast, gehen wir weiter und machen wir den großen Block nochmal U23 Nachwuchsfrauen. Ich glaube, U19, U17 sind durch. Da habe ich jetzt bei der U19 gar nicht nochmal geguckt, ob die nochmal gespielt haben. Die U23 hat es leider nicht geschafft, Lok Leipzig den Platz an der Sonne streitig zu machen, aber es sah kurz danach aus. Ne? Die haben ja geführt in Probstheider. Und dann meinte aber Lok, da irgendwie noch 5-2 gewinnen zu müssen. Damit war das Ding durch, wenngleich Jena ja parallel auch gewonnen hatte. Sodass man als ordentlicher Club, wenn jetzt ja Würzburg die Daumen drücken muss, ne? Oder muss man als Ostfußballfan jetzt Lok die Daumen drücken? Wie ist denn das jetzt? Wie muss ich mich emotional aufstellen, Thomas?
Das kannst du halten, wie du das willst. Also ich werde definitiv Würzburg die Daumen drücken.
Die Augen hoffentlich nicht, lass mal die Augen heilen.
Die Augen nicht, nee.
Ja, genau, okay. Aber das passierte jedenfalls. Und dann kommen wir von oben runter, kommt der Aue noch. Also das wird schon eine interessante Regionalliga ebenfalls. Genau, und bei den Frauen gab es noch einen 3-1 Auswärtserfolg bei Türkiyespor. Die haben jetzt noch ein Spiel ausstehend, haben 3 Punkte und 10 Tore Vorsprung auf Union 2, was also sehr danach aussieht, dass der FCM diese Saison als auf dem 3. Platz dann und als Landespokalsieger bei den Frauen beenden wird. Das ist ein schöner Erfolg und da darf man schauen, oder wird ein schöner Erfolg sein und mal gucken, wie es dann halt in der nächsten Saison da weitergeht. Ich habe übrigens noch, wir haben noch Fanpost bekommen zur U23. Soll ich dir die vorlesen?
Mach.
Ach nee, warte mal, das war jetzt was anderes. Und zwar kam die von Benjamin und da geht es nochmal um Lok gegen Greifswald, falls du dich erinnerst. Das hatten wir ja auch besprochen. Benjamin schreibt, schöne Grüße. Und ich lese es durchaus mit dem Augenzwinkern. Er ist, glaube ich, auch schon ein Weilchen hört oder immer mal wieder hört. Also er schreibt, hallo lieber Alex und hallo lieber Thomas. Ich weiß, ihr habt es nicht so mit Lok Leipzig oder mit der Regionalliga Nordost, seitdem der FCM im großen Spiel des Big Kapitalismus Games der Bundesligen am Start ist. Jedoch wäre es echt dufte, wenn ihr den kurzen Überblick über eure Zweitvertretung inklusive der Top-Platzierten dieser Liga nicht so derbe Scheiße darstellt wie letzte Sendung. Das bezieht sich also jetzt auf die, ich glaube, vorletzte schon. Gewohntermaßen eher stiefmütterlich behandelt, springt insbesondere Thomas diesmal komplett auf die boulevardeske Seite und redet von 20 Minuten Ballgeschiebe zwischen Greifswald und Lok Leipzig am vorletzten Spieltag. Das wird dem Ganzen nicht gerecht, wenn man sich mit der kompletten Materie auseinandersetzt. Es war maximal in die letzten 4 Minuten des Spiels, in der die Greifswalder Mannschaft sich die Nuss in ihren eigenen Reihen hin und her geschoben hat, während Lok auf dem Zahnfleisch ging und selber froh war, nicht aktiv etwas machen zu müssen, da der Punkt okay war. Springt also bitte nicht auf den Yellow-Press-Zug auf, denn das kann und will ich euch so nicht abkaufen. Grüße aus Leipzig-Bruchpzeiler und viel Erfolg für euren morgigen Klassenerhalt, schreibt Benny. Vielen Dank, Benny, für die Nachricht. Da steckt ein bisschen was Wahres, steckt durchaus drin. Dieses Segment behandeln wir wirklich stiefmütterlich. Das ist ein Zeitthema. Genau, und alles andere richtete sich ja jetzt eher an deine Einschätzung, Greifswald-Lok. Aber wie ich dich kenne, wirst du das zur Kenntnis nehmen, oder?
Ja.
Gut, schönes Ding, machen wir so. Gut, Das wäre eigentlich auch mal was. Das wäre tatsächlich, das mache vielleicht, da vergesse ich garantiert wieder. Im Jahr habe ich das vergessen, aber so Fanpost der Saison meiner letzten Folge irgendwie ab und an, das wäre schon, also an der letzten Folge der Saison hätte auch was. Waren ein paar interessante Sachen dabei dieses Jahr. Naja, egal. Gut, dann, also ich habe jetzt hier im Sendungsdokument stehen, Rückblick letztes Spiel, Bindestrich, können wir uns schenken, aber ich glaube, wir müssen das schon auch nochmal aufmachen, das Segment, ne?
Bisschen.
Weil wir ja da auch noch über den Saisonendspurt und die Liga sprechen wollten. Ja, zum Spiel vielleicht. Gegen Lautern ganz kurz. Sommerkick.
Scheiße.
Ja,
Scheiße.
Sommerkick, in dem eigentlich nicht furchtbar viel passierte und was dann bezeichnenderweise durch einen Elfmeter entschieden wird, den wir auch Jean Hugonet zu verdanken haben. Der den jetzt nicht, also der den jetzt nicht verursacht hatte, aber glaube ich einen großen Anteil daran hat, dass er überhaupt zustande kommen konnte. Ja, da verlierst du das halt 0-1. Ja, wie gesagt, also
Ja.
wenn ich ehrlich bin, habe ich mehr von deinem Handy gesehen in dem Spiel als vom Spiel im Stadion. Aber ja, genau.
Ja, es gab ja, es gab, also durch die Konstellation in Fürth war ja recht schnell klar, oder sagen wir mal, spätestens zur Halbzeit war dann klar, dass wir halt auch nicht auf diesen Relegationsplatz zurückfallen werden. Und da, ja, aber so war das Spiel halt auch gefühlt, ja. Also
Genau.
da passierte ja wirklich gar nichts. Und ich habe dann auch nicht verstanden, warum der Schiedsrichter das unbedingt noch mal um 6, 7 Minuten verlängern wollte. Das war mir auch ein Rätsel. Also ich habe mir da fallen nach 90 Minuten die Scheiße ab. Das kann man sich doch nicht angucken hier. Ja, und dann war es eben so, wie es war. Und wir verlieren das letzte Heimspiel 1-0. Hätte mir da auch von der Mannschaft noch mal so ein bisschen, ja, schon auch ein bisschen mehr gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Letztes Heimspiel, Zuschauerrekord. Zumal ja unsere Heimbilanz auch ja eine mittelschwere Katastrophe war. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man da ein bisschen mehr, auch ein bisschen mehr Wille noch mal zeigt, da noch mal ein vernünftiges Ergebnis zum Abschluss hier zu machen. Aber gut. Nollenberger sagt ja im MDR, es ist ihm scheißegal. Und naja, gut, den Eindruck hatte ich dann auch auf dem Rasen, dass es dem einen oder anderen scheißegal war, ja.
Aber erstaunlich eigentlich, ne? Also wenn, also die Gerüchten zufolge, das war ja auch so, Zwischenergebnisse wurden im Stadion jetzt nicht sozusagen gezeigt. So, und wenn ich jetzt mal vollkommen naiv bin und glaube, dass die Mannschaft die Zwischenergebnisse auch alle nicht kannte, dann ist das schon erstaunlich, weil dann war die Gefahr groß, dass du dann auf den Relegationsplatz rutscht. So. Was ich nicht verstanden habe, also vor dem Hintergrund auch nicht verstanden habe in dem Spiel, ist, dass man es ja doch recht passiv anging. Also ich fand, das war schon, da war man schon sehr auf Sicherheit bedacht und so und nicht viel Risiko. Es gab die ein oder andere Szene so. Naja, schon auch, aber jetzt halt, es war ja jetzt kein Sturmlauf oder kein, wie ich es jetzt letzte Woche so ein bisschen gefordert hatte, hier, wir kommen da raus, machen da gleich in den ersten 20 Minuten alles klar und dann können wir Sommerkick machen. Sondern das war ja irgendwie ein bisschen anders so und naja, aber wenn man ehrlich ist, ist es ja eigentlich konsequent. Also wenn du dir jetzt die ganze Saison anguckst und überlegst, also wie scheiße einige Heimspiele wirklich waren und wie wenig Punkte, also wir haben ja einfach nicht viel gepunktet zu Hause so richtig. So, dann war das jetzt irgendwie zum Schluss, wo es dann auch wirklich, wo die Luft auch raus war, dann vielleicht auch nochmal genau der Punkt oder der Strich unter die Saison, den es dann brauchte. Weil ich finde, das beschreibt einfach die Heimsaison relativ gut. So, also insofern. Vielleicht an der Stelle auch nicht wirklich unpassend, ja, aber eben auch überraschend. Naja, aber jetzt lass uns doch gerne nochmal in dem Kontext, weil wir es ja im Spiel, im Stadion auch dauernd gemacht haben, einfach nochmal so ein bisschen auf die Tabelle gucken, ja. Also ich habe mir das, also ich bin ehrlich, ich gucke mir die Tabelle jetzt heute gerade das erste Mal an seit Sonntag und muss feststellen, dass ja Eintracht Braunschweig nur um ein Tor besser nicht in die Relegation gerutscht ist. Das ist ja auch schon wieder in sich total dramatisch. Also punktgleich mit Fürth, aber eben mit minus 18 und Fürth hat minus 19 Tore. Und auch da, also können wir bitte nochmal darüber reden, wie dran, also und auch maximal, also ich meine, Fürth musste ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, die mussten ja zwingend 3-0 gewinnen, damit sie
Drei Tore
sozusagen,
Unterschied gewinnen, ja,
oder mit
genau.
3 Toren Unterschied gewinnen, ja, damit die eben dann vor Düsseldorf landen, was genauestens dann auch gepasst hat. Die anderen Ergebnisse sind auch bekannt, also Bielefeld war zur Halbzeit schon abgestiegen und fiedelt dann Hertha mal 6-1 aus dem Stadion, auch, kann man auch mal
Ja, aber
machen.
das, aber auch da darf es ja, ich habe mir das Spiel, also ich habe mir den Sonntag dann noch ein bisschen was abends dann noch reingezogen und
Okay.
habe mir dann das Bielefeld-Spiel auch nochmal so, ja, ich will jetzt nicht sagen komplett, aber immer mal 2, 3 Minuten geguckt und dann wieder ein paar Minuten vorgespult. Und also, weil ich es ja auch gelesen hatte, dass Bielefeld eigentlich zur Halbzeit niemals hinten liegen darf. Und es ist so. Also die hatten
Okay.
ja Chancen. Also Hertha kann sich aber jetzt ja ernst bedanken, dass das nicht 10-1 ausgegangen ist.
Ist das so, ja? Hi,
Und
hi, hi. Okay.
ja. Da muss man schon sagen, das 0 zu 1 von Bielefeld zur Halbzeit, das hat ja den Spielverlauf so in gar keiner Weise widergespiegelt. Also
Okay.
von daher war das dann keine, klar, 6-0 dann oder 6 Tore dann in der zweiten Halbzeit, klar, das sieht natürlich dann sehr, sehr spektakulär aus. Aber wenn man das dann mal gesehen hat, muss man einfach sagen, ja, das ist halt, Bielefeld hat sich halt komplett hergespielt, ja. Und wie gesagt, normalerweise muss es da zur Halbzeit eigentlich 3-1 für Hertha, für Bielefeld stehen, wenn nicht sogar 4-1 von den Möglichkeiten, die hatten. Und das war dann am Ende einfach, ja, folgerichtig das Ergebnis, wenn man dann auch sieht, wie Hertha sich da präsentiert hat. Also die haben wirklich, Hertha-Fan will ich zur Zeit auch nicht sein. Also
Nee, ne?
das ist wirklich, also die Mannschaft, die hat ja diese Saison am Ende wirklich so dermaßen abgeschenkt. Also da, mein Kaiserslautern hat ja hinten raus nochmal die Kurve bekommen jetzt mit 2 Siegen. Die hatten aber auch zwischendrin so eine Phase, wo das Publikum auch schon auf dem Trip war, wo man sagt, eieiei. Wir haben denen natürlich jetzt geholfen, dass sie jetzt nochmal mit 2 Siegen aus der Saison gehen können. Danke dafür nochmal. Also nicht. Und ja, also von daher war Bielefeld schon jetzt nicht die große Überraschung. Was mich aber sehr überrascht hat, hat jemand aus Fürth, hat das in der Rasenfunkgruppe hat geschrieben, dass tatsächlich die Fürther Spieler nicht wussten, dass sie mit einem 4-0 die Klasse halten. Die haben das nicht gewusst.
Wieso das nicht?
Die haben
Okay.
das nicht gewusst.
Das
Die wussten halt nur, wir dürfen kein 3-1 kassieren, weil sonst steigen wir wieder, also steigen wir ab. Die wussten aber nicht, dass mit einem 4-0 sie die Klasse halten, weil sie halt den Spielfeld aus Schalke scheinbar nicht kannten.
Ach
Also,
so, okay.
ist halt auch schräg, ja.
Ja.
Gut, wer weiß, wofür es gut macht. Gut, weil vielleicht haben sie sich gesagt, bevor es hier zu Ende geht, nehmen wir lieber die Relegation. Ja, und ja, haben es dann eben so gemacht und spielen jetzt Relegation. Ja, wollten da wahrscheinlich nicht riskieren, da nochmal eine Kontra zu laufen und das 3-1 zu kassieren. Wahrscheinlich lag es daran.
Ja, gut, dann, ja, und am Ende ja auch alles richtig gemacht, hat er genau gepasst. Jetzt gibt es ja eben die zwei Spiele gegen Essen. Muss man mal schauen. Wie ist denn da, also, du guckst ja re relativ viel, ich habe da gar kein Gefühl. Wie ist denn da dein Gefühl bei Fürth gegen Essen?
Fürth, klar, ganz klar Fürth.
Ganz klar Fürth, tatsächlich,
Ganz
ja?
klar Fürth, ja.
Okay, alles klar, okay. Warum? Ein Satz dazu, warum?
Weil ich die gegen Düsseldorf auch schon richtig gut fand.
Ach so,
Also
okay.
wenn man sich die Zusammenfassung anguckt, muss man ja auch da sagen, ist ja das 3 zu 0 für Fürth, aber für Düsseldorf auch eher schmeichelhaft noch, ja.
Ja, das stimmt, ja,
So,
genau.
brauchen Sie am Ende nicht beklagen, wenn Fürth das Spiel vielleicht sogar auch 4-5-0 gewinnt. Und Fürth war einfach sehr, sehr griffig. Und wenn die diese Einstellung, die sie in diesem, ich sage jetzt mal, Endspiel für sich da hatten, dann mache ich, also dann muss ich, glaube ich, gehe ich davon aus, dass das Essen da relativ chancenlos sein wird in den 2 Spielen.
Okay. Ja, naja, und dann gab es ja auch am anderen Ende der Tabelle noch interessante Entwicklungen. Also an der Stelle, er hätte mir wirklich nicht träumen lassen. Also wenn mir das vor 10 Jahren jemand gesagt hätte, den hätte ich sofort einliefern lassen. Hätte mir ja nie träumen lassen, dass mir folgender Satz mal über die Lippen kommen muss, schrägstrich wird. Herzlichen Glückwunsch SV Elversberg zum Aufstieg in die Bundesliga. Was zum
Was?
Teufel? Also ich meine, auch
Ja?
da muss man sagen, ey, 62 Punkte geholt, 25, also plus 25 Tore, die sind Zweiter und wenn du am Ende der Saison Zweiter bist, hast du sehr, sehr viel richtig gemacht und steigst einfach verdient auf.
Auf.
So, Punkt aus Ende. Dementsprechend muss man, glaube ich, in Elversberg einfach auch, naja, also erstmal für den Standort und die Infrastruktur, die es da gibt und so, also dass sie das geschafft haben, muss man da wirklich alle Hüte ziehen und wenn man sich dann auch nochmal überlegt, dass die vor der letzten Saison irgendwie, glaube ich, ihren besten Torschützen verloren haben, in der Winterpause ja dann nochmal. Und dann auch den Trainer und so. Und dann trotzdem so eine.
Sportchef.
Bitte?
Sportchef mitten in der Saison. Weg.
So, also
Ja.
wenn du dir das mal überleg mal, was bei uns passiert ist. Wir verlieren den Trainer und kacken komplett ab, wenn wir einen Sportdirektor haben, der irgendwie, weiß ich nicht weiß, wie Jalousien funktionieren. Und bei der SV Elversberg passiert sowas und die steigen auf. Das ist Wahnsinn. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich bemerkenswert. Ohne irgendwelche Hintergründe zu kennen oder so, aber das muss man einfach wirklich respektieren. Das ist krass. Das ist für die Bundesliga, weiß ich nicht. Also, wir spielen da nicht, deswegen ist mir das auch weitestgehend egal, aber es ist auch ein bisschen lustig. Ne? Heidenheim kommt runter, Elversberg geht hoch. Aber das ist verdient und das ist stark und das verdient großen, großen Respekt aus meiner Sicht.
Ja, und das ist klar, viele werden es wahrscheinlich wieder abtun mit, naja, die haben ja Geld, haben einen großen Sponsor. Ja, mag sein, aber die Infrastruktur, mit der man sich ja hier in Magdeburg jahrelang auch ein bisschen rausgeredet hat, dass man ja so schlechte Trainingsbedingungen hat, etc. pp. Haben die auch nicht. Also die haben ja, also Elversberg hat ja, ist ja von der Infrastruktur maximal ein Regionalligist, ja, wenn
Ja, klar.
überhaupt, also wenn man sich das Umfeld so anguckt, und trotzdem schaffen die es. Und warum schaffen die es? Weil sie verdammt gut arbeiten.
Weil sie einen
Also
Plan haben, genau.
du hast es ja schon gesagt. Also alleine vor der Saison verlieren die mit Aslani ihren Topstürmer. So, dann haben die im Winter, also im letzten Winter, also in der letzten Saison, in der Wintertransferperiode, holen die einen Stürmer namens Ebnu Talib. So. Den haben sie geholt. Alex, jetzt hör hin, vom FC Gießen.
Ja, ich weiß, der hat da gespielt tatsächlich, ja.
Für die Ablösesumme von 50.000 Euro. Und
Alter.
der macht dann in der Hinrunde dieser Saison, der abgelaufenen Saison, macht er in 14 Spielen 12 Tore. So. Und jetzt bitte, ja, wenn mir jetzt hier irgendjemand erzählt, ja, das ist ja, liegt ja nur daran, dass die so ganz viel Geld haben, weil die haben ja so einen ganz, ganz großen Sponsor dahinter. Nochmal, wir haben einen Ebnu Talib geholt für 50.000 Euro. Will man mir jetzt ernsthaft erzählen, dass der erste FC Magdeburg zum Beispiel nicht in der Lage gewesen wäre, 50.000 Euro Ablösesumme für einen solchen Spieler zu zahlen? Das braucht mir keiner erzählen. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass wir nach solchen Spielern gar nicht scouten. Das, glaube ich, ist das ganz große Problem. Und deswegen ist Elversberg jetzt da, wo sie sind, und deswegen sind wir da, wo wir sind.
Genau.
Weil wir auch an bestimmten Stellen einfach nicht in der Lage sind, vernünftig zu arbeiten. Leider Gottes, das ändert sich jetzt hoffentlich demnächst, in den
Hoffe ich
nächsten
auch.
Jahren.
Das hoffe ich auch,
Aber
ja.
grundsätzlich muss man einfach sagen, auch da, die arbeiten einfach im Scouting verdammt gut. So, und die Krönung ist ja, du verlierst einen Spieler im Winter, der dir in 14 Spielen 12 Tore geschossen hat. Der ist im Winter weg. Kriegst 10 Millionen dafür von Eintracht Frankfurt, aber der ist weg. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten um den Spieltag 25 herum Mateusz Żukowski verloren.
Ja, dann wären wir jetzt Drittligist.
Was wäre bei uns los?
Ja.
Wahrscheinlich würden wir jetzt an Düsseldorfs Stelle trauern. So. Und da frage ich mich doch, warum schafft es so ein Klitschenverein, ohne das jetzt irgendwie, das ist jetzt, ja, das, ohne das in irgendeiner Art und Weise beleidigend zu meinen, so ein Klitschenverein wie Elversberg dann aufzusteigen und dass das überhaupt nicht ins Gewicht fällt, sowas, dass die innerhalb von einem Jahr einen Trainer verlieren, vier Leistungsträger und Sportchef mitten in der Saison.
Naja.
Und am Ende gehen die auf Tabellenplatz 2 und steigen mit dem FC Schalke zusammen auf.
Genau. Und das finde ich noch
Das
viel.
ist komplett.
Er ist
Wie,
komplett
was,
geisteskrank.
was,
Ja.
was haben die da verdammt nochmal besser gemacht? Und nein, es ist mir dann zu einfach zu sagen, die haben ja Geld. Nee, die haben einfach an den richtigen Stellen vernünftig gearbeitet.
Ja,
Das ist alles. Ja.
die haben offenbar einen Plan und ich finde, also Geld, also selbst wenn du da einen Riesenhaufen Geld drauf wirfst, wenn du zentrale Leute in deinen, also eine Organisation ist ja sozusagen, wird ja von Menschen getragen, so, und wenn du zentrale Figuren in deiner Organisation verlierst, so, und dann ist das ein Problem, egal wie viel Geld du hast. Vollkommen Wurst, ob du da mit 5 Millionen oder mit 200 Millionen agierst, wenn du diese Leute, Führungsfiguren im Verein, auf dem Rasen und so weiter, wenn du die verlierst, ist das ein Riesenproblem. Und das hat Elversberg eben geschafft, das irgendwie zu kompensieren. Und zwar so zu kompensieren, dass es auch noch zum Aufstieg reicht. So, also so, und das, also mehr musst du
Überleg mal,
nicht,
ja.
mehr muss man, mehr muss, ja, aber mehr, weißt du, und dann ist es wirklich so, da ist mir diese Argumentation mit Kohle etc. ist mir vollkommen Rille. Das ist wirklich utopisch, was sie da geschafft haben. So, also ich, ja, stark. Einfach, genau. Und dann ist auf Platz 3 eingelaufen der SC Paderborn. Da drücken wir natürlich sehr die Daumen, dass das in der Relegation funktioniert. Wenngleich das gegen Wolfsburg natürlich super, super schwer wird, aber aus alter und jahrelanger, man kann ja schon fast sagen, man kann es sagen, aus jahrzehntelanger Verbundenheit zum Padercast müssen wir da natürlich in den beiden Spielen müssen wir dann Paderborner sein. Aber was ja noch viel schöner
Ja,
ist das
aber
eben. Achso,
darf ich noch ganz kurz was zum SCP sagen? Also,
ja, unbedingt, ja
ja,
klar.
also auch da ist ja, es geht ja genau das Gleiche. Wenn man mal überlegt, wir sind zusammen mit denen damals 2018 aus der dritten in die zweite Liga aufgestiegen.
Ja, aber da hatten die schon bessere Trainingsbedingungen.
Warte, pass auf. Wenn man jetzt mal guckt, was seitdem auch in Paderborn passiert ist. Markus Krösche, seines Zeichens Sportchef, weg. Nachfolger, ich glaube, es war Fabian Wohlgemuth, auch schon inzwischen nicht mehr da. Dessen Nachfolger, ich glaube Benjamin Weber, auch nicht mehr da. Das heißt, die haben seit 2018 in 8 Jahren drei Sportchefs, ich glaube, es waren sogar vier, ich habe jetzt nur die drei, habe ich jetzt im Kopf, sind da weggegangen. So, dann Baumgart weg. Dann kam Kwasniok, auch weg. Jetzt ist Ralf Kettemann da. Auch da sind in den letzten Jahren immer wieder wichtige Spieler gegangen. Und auch die haben es geschafft, weil sie sich Strukturen aufgebaut haben, die komplett personenunabhängig sind und die eben offenbar ein verdammt gutes Scouting auch haben. Die haben es auch geschafft, auf Tabellenplatz 3 einzulaufen. Also da fragt man sich doch schon, nee, also ich frage es mich nicht, also ich hab für mich eine Erklärung dafür, aber das ist schon interessant, dass so Vereine, so vermeintlich kleine Paderborn wäre schon Paderborn, ja, mag sein. Ja, ich möchte da an die Worte von Eva nochmal erinnern, das ist wie der Cousin, den man an der Stirn immer wegschiebt. Ja? Aber dieser Cousin, den man an der Stirn immer wegschiebt, der ist Dritter geworden. Der ist vor Vereinen wie Düsseldorf, wie Hertha, wie Hannover und so weiter und so fort gelandet. Auch mit verdammt guter Arbeit einfach nur. Mit verdammt guter Arbeit. Und sie in den letzten Jahren einfach auch da an den Tag gelegt haben. Ja? Und waren ja zwischendurch, das habe ich jetzt auch vergessen, die waren ja zwischendurch auch nochmal ein Jahr in der Bundesliga. Das heißt, die sind ja ganz hoch marschiert mit ihrer Arbeit, die sie da geleistet haben. So. Und das zeigt mir doch auch, dass es geht. Wenn du eine klare Idee, einen klaren Plan hast und diese Idee auch umsetzen willst. So, und wenn das, und das ist so das, wo ich mir denke, und auch die holen doch Spieler, wo ich mir denke, also rein vom Geldaufwand ist doch das nichts, was der erste FC Magdeburg auch nicht bekommen würde. Oder nicht bekommen würde. Das sind Spieler, die könnten wir auch kriegen.
Ja.
Milgram, Hust, ja, so. Das sind ja alle Spieler, die könnten ja auch unter Vertrag stehen. Da sind doch keine Spieler, die haben doch keine Spieler verpflichtet für 7, 8 Millionen oder was auch immer.
Ja, das
Auch da
stimmt.
sind Ablösesummen im Rahmen von 100.000 bis zu 500, 600.000 gedacht. Das ist das, was der erste FC Magdeburg auch zahlen kann.
Das
Nur wir
stimmt.
finden diese Spieler gar nicht, weil wir sie gar nicht auf dem Zettel haben.
Richtig, genau.
Das ist der Punkt. Und deswegen, wenn wir da hinkommen, dass wir ein ähnliches Scouting uns mal aufbauen, wie das zum Beispiel in Elversberg ist, wo die immer wieder irgendwelche Spieler ausgraben, wie das in Paderborn ist, die immer wieder irgendwelche Spieler finden, wo dann jeder sagt, oh, guck an, ne? So, dann glaube ich, dann könnten wir auch mal in dieses, ich rede nicht davon, dass wir aufsteigen, aber dann könnten wir auch zumindest mal noch ein bisschen stabiler in dieser Liga uns auch befinden.
Das könnte sehr gut sein, ja. Das könnte sehr gut sein. Du hast schon recht. Achso, du warst noch nicht fertig, sorry.
Und darum geht mir einfach darum, um zu zeigen, warum steigen denn solche Vereine oder warum kommen denn solche Vereine in so einer Situation, wie sie jetzt sind, weil sie eben einfach verdammt gute Arbeit machen.
Das ist wahr. Allerdings ist uns beiden natürlich auch bewusst, dass der Garant für den Erfolg des SCP in dieser Saison ja ein anderer ist, ne? So. Also ich habe da schon eine relativ rationale und klare Erklärung, warum der SCP Dritter geworden ist.
Ja, weil Nürnberg in Hannover noch das 3-3 gemacht hat.
Nee, weil die einfach
Nee?
sozusagen, nee, weil die auf dem Pressesprecherposten einfach den Erfolg eingekauft haben von uns.
Jetzt, oh, jetzt, boah, jetzt.
Na, Manu Holscher bringt den Erfolg. Also tut mir leid, aber guck dir doch unsere letzten Jahre an. So, kaum ist der weg, weißt du, kacken wir unten ab und SCP wird Dritter. Also es kann doch kein Zufall sein.
Aber als Manu Holscher gegangen ist, standen wir auf dem Abstiegsplatz.
Naja, das hatte vielleicht vertragliche Gründe, das weiß ich nicht, aber
Ach so, okay, alles klar.
das
Ich
hat
wollte es nur fragen.
er, ja, aber
Also,
ich glaube schon.
als er dann hier ging, wurde es ja besser.
Der
Also.
Erfolg ist im Rucksack, Thomas. Der Erfolg ist im Rucksack. Das ist nämlich das
So, der
Ding.
ist. So.
Das weiß nur keiner, weißt du? Und deswegen, also hat der SCP
Ah.
einen guten Fang gemacht. Also es gab doch damals ja dieses TikTok-Video oder Instagram-Video, halt, was hat Manu eigentlich im Rucksack? Und was sie nicht gezeigt haben, war halt sozusagen so der Erfolg eben, ne? Der da drin ist.
So, einfach dieser Zettel, wo Erfolg draufsteht. Ah ja, okay,
Genau,
alles klar.
genau. Und deswegen ist das
Ach
für mich
so.
völlig klar, also völlig erklärbar, dass das
Ah.
kann nur so sein. Das kann mit guter Arbeit eigentlich nichts zu tun haben, außer im Pressebereich. Genau.
Okay. Ja,
Gut,
gut.
aber lass uns doch gerne jetzt nochmal ganz kurz, oh, ich hätte so einen Lachjingle haben müssen, lass uns doch kurz zu Hannover 96 kommen. Ich finde es ja sehr bedauerlich, dass Christian Tietz, nee, oder wobei, ich finde es eigentlich, also ich mag ja Kontinuität, ich bin ja sehr strukturkonservativ und insofern finde ich es recht gut, dass Christian Tietz abermals unter Beweis gestellt hat, dass Aufstieg nicht so sein Ding ist. Und er dann eben dann doch tiefenentspannt mit einem 3:3 zu Hause gegen Nürnberg, mit diesem gar nichts mehr ging, Vierter wird. Schade.
Als zwei Führung. Ja,
Ja,
schade, finde ich auch. Ja.
wirklich, wirklich traurig.
Bedauerlich.
Wirklich bedauerlich, aber mit Jean-Hugues Nené nächste Saison wird alles besser.
Ja, ich hoffe nur, er träumt da nicht ganz. Also, ich hoffe für Hannover, also für die Fans von Hannover, hoffe ich inständig, dass er dann auch im Platz nicht so viel von der Bundesliga träumt wie bei uns. Weil dann könnte es bitter werden. Aber gut, wir werden sehen. Harren wir
Ja.
der Dinge, die da kommen. Auch Hannover spielt nächstes Jahr zweitklassig. Vielleicht ja noch gegen Wolfsburg. Mal gucken, wenn mal gucken, was Potter. Aber ich fürchte auch, dass die dann am Ende die individuelle Qualität von Wolfsburg für Paderborn dann wahrscheinlich doch eine Nummer zu groß sein wird.
Na, das kann sehr, sehr gut sein. Das kann sehr, sehr gut sein.
Ich
Nun
habe
gut.
hab ja das Spiel von denen gegen St. Pauli gesehen. Ich hatte ja mir ein Bundesliga-Wochenende, also an dem Samstag dann, ich hatte ja mit Heidenheim angefangen zu gucken, da stand es ja dann ziemlich schnell 1-0 für Mainz. Da habe ich dann, okay, ja, gut, das war's. Dann wechselst du jetzt zu St. Pauli gegen Wolfsburg und da muss man leider Gottes eben auch sagen, aus St. Pauli-Sicht, leider Gottes, mir ist es auch das ist mir eigentlich egal, aber St. Pauli ist sowas von verdient abgestiegen. Also die Rückrunde von denen, die war ja wirklich, das war ja unterirdisch schlecht. Und die Krönung fand das halt in dem Spiel und da muss man schon sagen, also Wolfsburg in dem Spiel das gleiche wie mit Fürth, ja, die waren einfach dann da und haben auch völlig verdient dieses Spiel gewonnen,
Ja, wird schwer, auf jeden Fall für Paderborn, aber die Daumen bleiben gedrückt und es sind ja schon verrücktere Dinge im Fußball passiert. Ich glaube, das kann man schon so sehen und so sagen. Ja, Mai, gucke mal, dann haben wir doch jetzt den letzten Spieltag doch noch eigentlich relativ ja, ausführlich besprochen, aber ist ja cool.
aber und
Hast du
jetzt kann
noch
man den
was?
Spruch, nee, jetzt kann man den Spruch dann tatsächlich doch noch bringen, noch mal kurz, wenn man mal überlegt, Düsseldorf vor 3 Jahren noch knapp in der Relegation zur Bundesliga gescheitert. Und jetzt brachte eben Alexander zu Ende, was mit Markus seinen Anfang nahm.
Oh,
Ja, es ist
herrlich.
halt wirklich,
Herrlich.
es ist wirklich, und auch das, Alexander Ende ist tatsächlich der sechste Spieler in der Geschichte, oder der sechste Trainer in der Geschichte des deutschen Fußballs, der es geschafft hat, bei zwei Vereinen zu arbeiten, die dann beide abgestiegen sind. Also da erstmal herzlichen Glückwunsch an Herrn Ende. Super gemacht. Erst Münster auf den Abstiegsplatz geführt, dann entlassen worden sind und sich dann gesagt, nö, dann mache ich das mit Düsseldorf auch. Ja, und jetzt hat er es geschafft, der sechste Trainer zu werden und der erste seit über 20 Jahren, der es schafft mit, oder mehr, weit über 20 Jahren, der es schafft mit zwei Vereinen, für die er gearbeitet hat, schrägstrich arbeitet, tatsächlich abzusteigen.
Ja,
Chapeau.
auch solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Wir müssen ein bisschen Phrasen noch hier einbinden, ne? Nochmal kurz als
Ja,
Merkpost.
du.
Ja, wir beide, also
Naja,
na, du hast ja schon gut, du bist schon, ja, stimmt, du bist schon gut in Vorlage gegangen. Ich bin 13 hinten, aber das kriegen wir vielleicht
eben.
vorausgeglichen. Genau. Gut, da ja also, wie gesagt, solche Geschichten nur der Fußball schreibt, aber die Phrase hatten wir schon. Würde ich vorschlagen, wir schauen doch nochmal, welche anderen Geschichten der Fußball noch so hätte schreiben können und gucken nochmal zurück. Insgesamt so auf die Saison und was uns da vielleicht so hängen bleibt. Und ich würde gerne anfangen wollen mit unseren Erwartungen an die Spielzeit 2025-26. Das haben wir in der Winterpause schon mal gemacht. Und ja, in der Tabelle hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert, aber jetzt können wir ja einen Strich drunter machen unter unsere Prognosen. Für Kerstin müssen wir uns ein bisschen mitschämen, wenn wir feststellen gleich, wie schlecht wir einfach alle waren, als wir die Prognosen ja abgegeben haben.
Die zweite Liga ist halt einfach auch grottig. Das ist
Ja.
okay. Das ist
Ja, aber es
einfach.
ist wirklich krass, wie wir eigentlich daneben lagen. Also zum Beispiel bei der Liga.
Ja, ist doch gut.
Genau, also bei der Liga, ne, hatten wir als Aufstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf. Grandios funktioniert.
Knapp daneben, ja.
Wir hatten es ganz knapp daneben. Na, wenn du die Tabelle umdrehst, haut's ja hin. So,
Eben.
dann hatten wir als Aufstiegskandidaten Hertha. Na gut, die sind immerhin Siebter geworden, haben dann aber hinten raus doch auch enttäuscht. Wir hatten. Sag.
Oh, dieser Düsseldorf. Und Hertha, alter Verwalter, da haben wir
Düsseldorf,
ja so richtig jede
Hertha.
Scheiße fast.
Naja, es kommt dann noch besser. Nürnberg, die ja
Ja gut,
nun auch.
das war, glaube ich, eure Idee.
Na, ich weiß nicht, ob das. Ich weiß nicht mehr, wie das zustande kam. Könnte man nachhören. Paderborn, lagen wir immerhin richtig.
Siehst du, da haben wir doch gar nicht so schlecht gelegen.
Genau, den KSC hatten wir in der Gruppe der Aufstiegskandidaten. Das hat auch nicht so gut funktioniert.
Das war meine bescheuerte Idee, ja.
Ja, und Schalke, das hat auch geklappt. Also
Ja, siehst du, na ja,
zwei
zwei
von
von
eins,
sechs.
zwei von sechs, das ist jetzt vielleicht gar nicht so eine schlechte
33
Quote.
Prozent, ist doch völlig okay.
Immerhin, gut, okay. Gesichertes
Das
Mittelfeld.
33% sind mehr als wir prozentual Heimsiege geholt haben, diese Saison. Also.
Genau, also gesichertes Mittelfeld. Ich meine, das hatten wir seinerzeit so definiert, dass diese Mannschaften mit dem Abstieg nichts zu tun haben, aber nach oben auch nicht wirklich gucken.
Genau.
Da lagen wir auch grandios. Na, wobei, gucken, gehen wir es durch. Also, gesichertes
Genau.
Mittelfeld, Bochum. Das haut hin.
Naja, das passt doch.
Die haben sich dann so um 27. 28. Spieltag rum freigeschwommen, ne? Die waren ja eine Weile
Ja,
mit
ja. Ja,
drin,
ja.
aber waren dann schon irgendwann weg. Lautern haut auch hin. Die sind auch im Mittelfeld gelandet, hatten ja, glaube ich, noch Ambitionen, waren aber letzten Endes auch minus 10. Kiel, das hat, ja, leidlich, die waren ja lange noch.
Hinten raus, ja, aber die
Ja,
waren
aber.
schon eher lange im Abstiegskampf mit drin, ja.
Genau, ja, und dann sind die nächsten drei Vereine FCM, Bielefeld und Fürth. So, da lagen wir daneben. Wobei Bielefeld hat sich jetzt, ja, logisch, ne, Bielefeld jetzt einen Spieltag gerettet, also die waren dick im Abstiegskampf, genau wie wir und Fürth. Also auch da, naja, ist die Quote jetzt nicht
Ja.
ganz so super. Na, auch vielleicht ein Drittel.
Auch ein Drittel, ja. Warum? Nee, was
Ja.
ist ja Lautern? Lautern
Na,
hatten wir? Bochum?
Bochum, Lautern wären die beiden Kandidaten und dann Kiel, FCM, Bielefeld, Fürth. So.
Naja, Kiel würde ich schon auch dazu zählen. Also, wenn man jetzt auf die Endplatzierung guckt, die sind doch, glaube ich, als Zwölfter reingekommen, oder?
Bielefeld jetzt meinst du? Oder
Nee,
wer?
Kiel.
Kiel. Na, Kiel ist 12. gewonnen, ja.
Ja, naja, siehst du, passt doch. Mittelfeld. 7 bis 12.
Ja, waren aber, ja, also schon, aber auch schon länger dann auch im Abstiegskampf drin. So, im Abstiegskampf hatten wir Elversberg. Grandios
Geil.
funktioniert.
Super. Oh, also das war wirklich beeindruckend, ja.
Aber das musstest du ja annehmen. Also das musste man ja wirklich annehmen, das vor der Saison, dann bei
Ja,
den Umbrüchen da, also.
wenn man ein bisschen genauer hingeguckt hätte und vielleicht ein bisschen mehr gewusst hätte, hätte man vielleicht schon gesehen, dass die eben doch ganz gute Arbeit leisten dort.
Aber da müsste
Ja,
man sich,
aber
muss,
ja.
aber das würde voraussetzen, dass wir uns mit den Dingen, über die wir hier reden, vorher auch beschäftigt haben. Kann ja keiner wollen. Also nee, genau. Also, Elversberg, Braunschweig hatten wir. Im Abstiegskampf, das stimmt. Münster stimmt. Dresden würde ich auch sagen, stimmt. Darmstadt stimmt nicht und Hannover stimmt auch nicht. Also da waren wir, glaube ich.
Hannover war ja, glaube ich, schon auch mehr der Wunsch des Gedanken. Ne? Vor allem war der Vater war der Wunsch des Gedanken. Also, nee, der Wunsch Vater des Gedanken, so rum. Also, von
Na.
daher, das war ja nicht ernst hin, durch ernst gemeint. Das war ja eher so
Na, wir brauchten noch eine sechste Mannschaft.
genau, wir brauchten irgendwie, genau, da haben wir gesagt, Hannover, genau.
Ja, richtig. So, okay. Jetzt pass auf, jetzt wird es wirklich peinlich. Der FCM. Also, wer macht den größten Sprung? Du, Kerstin, ich habe alle drei gesagt, Magnus Bars.
Ja.
Ja, gut. Ja, gut.
Moment, haben wir es auf die FCM erste Mannschaft bezogen oder haben wir es auf den FCM generell
Na,
bezogen?
ich glaube, na, ob der jetzt den größten Sprung gemacht hat, im Sinne ob der jetzt beim Weitsprung am weitesten Sprung ist, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass das, also das sozusagen die erste Mannschaft da gemeint war an der
Vielleicht hat
Stelle.
er bei Sprungübungen wirklich den größten Sprung. Ne?
Möglich, aber mal andersrum gedreht. Wer hat denn den größten Sprung gemacht diese Saison?
Ja, ich glaube schon, da kann man Michel nennen.
Ja.
Der da schon einen großen Sprung gemacht hat. Und klar, Ulrich ist jetzt natürlich nicht bewerbbar, weil wir es nicht wissen aus Stuttgarter Zeit. Aber ich finde halt auch, dass Ulrich sich im Laufe der Saison sehr, sehr gut entwickelt hat. Von daher,
Ja.
ja, die würde ich schon sagen, die beiden.
Ja, gehe ich mit tatsächlich. Also bei Michel war das auch vielleicht so nicht zu erwarten. Der war ja unter Tietz auch immer eher so, naja, ein bisschen mal
Genau, hat ja
spielt.
kaum eine Rolle gespielt. Genau, ja.
So und hat sich jetzt eigentlich also so
Ja,
etabliert.
gut. Und da muss man natürlich auch Schukowski nennen, ja. Also, aber
Ja, aber.
das war ja auch schwer bewertbar für uns. Also von daher.
Ja, aber jetzt von denen, die schon irgendwie da waren und so, würde ich auch sagen, also würde ich da mitgehen mit Michel tatsächlich, genau. Und ist auch nicht umsonst so, dass er sich da jetzt, glaube ich, auch das Interesse von dem einen oder anderen Verein vielleicht noch erspielt hat, wobei ich jetzt irgendwie gelesen habe, er würde schon ganz gerne bleiben, fühlt sich recht wohl, muss man sehen. Und ich hatte ja in der letzten Folge auch schon gesagt, dass ich überhaupt keinen Schmerz damit hätte, mit Falko Michel nochmal in eine Saison zu gehen. Ob der jetzt dann Dreh- und Angelpunkt unseres Mittelfelds sein muss oder nicht, ist eine andere Frage, aber da wäre ich jetzt nicht böse drum, wenn man jetzt sagen würde, hier mit dem ist jetzt verlängert. Genau. Apropos übrigens nochmal ganz kurz zu den Abgängen. Also es gibt ja schon ein paar, wo es relativ, also wo recht unwahrscheinlich ist, dass die bleiben. Ne? Also die Leihspieler sowieso, klar. Und aber bei Gnaka zum Beispiel hat man ja auch eigentlich gehört, dass der weg ist. So. Aber ja, solange da jetzt nichts Offizielles irgendwie vermeldet wird, bin ich da wirklich vorsichtig nach dieser Verabschiedungsnummer. Aber gut. Also, das war hier macht den größten Sprung. Dann hatten wir als Kategorie die Spieler mit den meisten verpassten Spielen. Da verstehe ich die Kategorie schon nicht. Ich glaube, Kerstin ging das auch so, denn die hat sich da einen Joker auserbeten. Und Thomas hat Alexander Alholmström nominiert und ich habe Samuel Lloric nominiert. Und ich glaube,
Und ich glaube, wir lagen gar nicht so schlecht.
ja,
Genau
aber
die.
ich hab's noch versucht rauszukriegen, hatte dann aber hinten raus die Zeit nicht mehr tatsächlich. Und gefühlt würde ich sagen, Lloric noch mehr als Holmström.
Ja, hat der überhaupt ein Pflichtspiel gemacht?
Boah, lass mich das nachgucken.
Lorik?
Lass mich
Hat
das
der überhaupt ein
nachgucken.
Pflichtspiel gemacht?
Ich
Ich bin
meine ja,
zwar
ich glaube, der
ganz
wurde mal
stark.
irgendwann ich glaube, der wurde mal irgendwann eingewechselt. Aber lass mich das checken. Wo ist er denn hier, Lloric Samuel?
So, Lorik. Ein Spiel?
Sag ich doch, Einzelmacht. Ja.
Ja, großartig. Und Holmström kommt auf 18 Einsätze. Also, hast
18?
du.
Das kommt mir viel vor. Also, wird
Er
stimmen, aber kann ich mich auch nicht
kommt
dran
auf
erinnern.
18 Einsätze. Ja, gut, da sind auch einfach nur Einwechsel, um Zeit von der Uhr zu nehmen dabei. Ja,
Also,
also.
gleichzeitig auch 18 Minuten sozusagen.
So ungefähr.
Alles klar. Gut, aber also ich meine, Alholmström, ich glaube, das muss man an der Stelle inzwischen sagen, ein Fehleinkauf, würde ich sagen. Also kommt in Magdeburg gar nicht auf die Beine, hat jetzt eine ganze Saison, wo er zwar, naja, zumindest gegen Fürth mal doppelt getroffen hat, aber ansonsten muss man da, glaube ich, wirklich sagen, also der ist beim FCM aus meiner Sicht halt nicht gelandet, weiß nicht, wie du siehst. Aber wenn der, also ich glaube, das habe ich auch irgendwo gelesen, glaube bei Magdeburg Blau-Weiß, dass man ihm wohl keine Steine in den Weg legen würde, unbedingt, wenn da jetzt ein Verein anklopfen würde und sagen würde, Mensch, den brauchen wir unbedingt. Also das hat einfach nicht funktioniert. Genau. Bei Lloric finde ich es schade tatsächlich. Also ich kann, also klar, super verletzungsanfällig, blockiert einen Kaderplatz, weil man jetzt ganz hart ist so, aber wenn er gespielt hat, ich erinnere mich da auch gerne noch an so ein Tor gegen Lautern zum Beispiel, was er da gemacht hat, fand ich ihn eigentlich gar nicht schlecht. Ist halt schade drum, aber da ist halt eine Situation, bei der es eben einfach aus Gründen nicht funktioniert hat. Ja, ist dann halt so. Genau. Gut, nächste Kategorie. Wie viele Elfmeter vergibt der FCM? Ich habe es nachrecherchiert oder nachrecherchieren lassen. Ich hoffe, dass die Angabe auch stimmt. Du hast gesagt einen. Kerstin hat
Ja.
gesagt drei, ich habe gesagt zwei. Weißt du aus dem Kopf, was
Ja.
stimmt?
Nein.
Einer von uns dreien hatte recht.
Das dachte ich mir schon. Ich würde sagen, ich.
Na, stimmt auch. Also meine Recherche mit sozusagen KI-Unterstützung, bin ich offen und transparent, also ich habe Perplexity sozusagen die Transfermarktseite mal durchsuchen lassen und mir das mal raussuchen lassen. Und laut dieser Suche, die ich da unternommen habe, die ich jetzt nicht gegengecheckt habe, sage ich auch, war das Ergebnis tatsächlich, dass wir einen Elfmeter verschossen haben in dieser Saison und das war Falko Michel im Auswärtsspiel in Bochum am 2.11.
Oh ja, siehst du?
2.11.25 muss das hier heißen, 2.11.26 haben wir noch ja nicht. Genau, also da hat Thomas wieder seine komplette
Nee, warte mal.
Fußballfachkompetenz unter
Warte.
Beweis gestellt. Oder
Na,
hast du ein
wir,
anderes
also,
Ergebnis?
ich bin ja gerade beim Kicker und da sagt er mir hier für 4 von 6.
4 von 6.
Gegen uns haben wir 6 bekommen, die waren auch alle drin.
Ja.
Und für steht hier 4 von 6.
Na, dann müsste es ja noch einen zweiten Verschossenen geben, dann hätte ich recht. Aber, also, Perplexity hat einfach nur sozusagen jedes Spiel aufgemacht bei transfermarkt.de und da halt nachgeschaut, ob es da einen verschossenen Elfmeter gegeben hat für uns. Also, ja, das ist
Also,
sozusagen das, was ich antragen kann.
Tschukowski,
Schukowski hat einen
warte mal, ich kann
verschossen?
mal, nee, ich kann ja mal, pass auf, ich kann da mal schnell gucken, verschossen. Also, Tschukowski hat 3 verwandelt. Und verschossen haben bei uns Michel. Und das war's. Hä, sind die doof beim Kicker? Wieso schreiben die denn da 4 von 6?
Keine Ahnung.
Sind die bescheuert?
Weiß ich nicht.
Ja,
Naja,
also
wenn es
ich.
jemand nachtragen kann, dann gerne noch nachtragen, gerne schreiben. Oder vielleicht eine der Unterstützerinnen oder Unterstützer im Discord, wenn ihr da noch eine andere Zahl habt. Aber das war jetzt jedenfalls das, was ich gefunden habe. Und ich habe dann versucht, mich zurückzuerinnern und konnte mich an den verschossenen Elfmeter in Bochum, wo ich ja auch live im Stadion war, tatsächlich auch erinnern. Und mir fielen dann auch keine weiter ein. Also ich glaube, du lagst da richtig. Genau.
Nee.
Was?
Nee.
Nee?
Das stimmt, das waren 4 von 6.
Und?
Weißt du, wer den zweiten Elfmeter verschossen hat?
Nein.
Martin Kars in Hannover. Wo er dann den Nachschuss reinschießt.
Ah,
Im
okay.
Hinspiel. Und
Und weil.
dann waren es 4 von 6, das stimmt.
Und dann hat. Ja, da
Wahrscheinlich,
hast du recht.
weil der eine KI Kars nicht mehr als FCM-Spieler gesehen hat.
Na, oder weil dieser Nachschuss-Elfmeter als verwandelter Elfmeter gezählt wurde. Das kann auch sein. Das weiß ich nicht. Aber das stimmt. Da hast du recht. Okay, dann habe ich recht mit den zwei verschossenen Elfmetern und Perplexity kann nichts oder transfermarkt.de muss seine Daten ordentlich
Nee,
hinpacken.
und Kicker hat recht. Ich nehme alles zurück. Die haben
Ja.
liegen richtig mit 4.
Korrekt, genau. Gut, wir hatten uns überlegt,
Scheiß KI.
ja, scheiß KI, sowieso furchtbar. Wie viele und welche Heimspiele sind ausverkauft, hatten wir uns überlegt und haben gesagt, ausverkauft sein wird Braunschweig, Hertha, Schalke 04, Lautern und Dresden. Und bis auf Hertha lagen wir mit diesen Spielen richtig. Das waren tatsächlich auch alle, also zumindest nach transfermarkt.de. Wenn man da
Echt?
die Spiele anschaut, waren das die vier, die ausverkauft
Geil.
waren. Hertha wurde, ja, da bin ich, hat mich aber gewundert. Also wenn man bei transfermarkt.de reinguckt, beim Spielplan, dann kann man das ja sehen. Ne, das sind ja also die dick markierten Zuschauerzahlen auf dem Spielplan sind dann die, wo ausverkauft ist. Und dann sind es tatsächlich die vier Spiele. Und Hertha nicht. Ich meine aber, dass Hertha ausverkauft gemeldet war. Aber so, also keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall hier nicht als ausverkauft hinterlegt. Warum, weiß ich nicht so ganz genau. Aber das waren sozusagen dann die, zumindest Heimspiele, die ausverkauft waren. Da waren wir richtig. So, und dann haben wir noch die Frage gehabt, wer wird sich am überraschendsten in der U23 wiederfinden? Und unsere Antworten waren bei Kerstin, dir und mir, Nick Meier.
Ja, und das war lagen wir richtig. War zwar keine Überraschung, finde ich,
Eben.
aber
Eine Überraschung war es gar nicht, deshalb, ja.
na gut, na pass auf, wir haben das ja damals, glaube ich, so begründet, oder ich habe es ja so begründet, glaube ich, also einer von uns, ist auch egal, hat es ja so begründet, weil er ja als Spieler für die erstmal für die Profis geholt wurde. Es war ja nie die Rede davon, dass er ein Spieler für die U23 ist.
Ja, das stimmt. Ach
Und
so, ja,
deswegen haben wir
okay.
gesagt, deswegen wird er am überraschendsten sich dort befinden, weil er ja eigentlich ein Transfer war für die Profis.
Hast du recht.
Es war ja nie die Rede davon, ist ein U23-Transfer. Also, als man ihn geholt hat. Ja. Meine, wir konnten uns alle denken, dass es ein U23-Transfer ist. Ja, aber das wurde nie so kommuniziert. Es wurde nie gesagt, ja, das ist jetzt ein Transfer, den haben wir nur für die U23 getätigt.
Okay.
Und deswegen haben wir, glaube ich, gesagt, dann es wird er sich am überraschendsten in der U23 wiederfinden.
Kann sehr gut sein. Dann können wir das ja auch nochmal, also man könnte es nochmal nachhören aus der Saison Anfangsfolge, wie da unsere Begründung war, aber so wie ich uns kenne, könnte das schon hinhauen, ja, genau. Gut, das waren unsere Prognosen. Ja, dann unter dem Strich vielleicht doch gar nicht so schlecht. Und was ich jetzt mal noch gemacht habe, ist, ich habe mal noch so ein paar Serien rausgesucht, weil ich mir gemerkt hatte, dass du ein paar Statistiken noch hattest, die du aber, glaube ich, jetzt nochmal kurz live neu recherchieren musst, weil dir dein Dokument
Ja,
abhanden gekommen ist.
das ist noch jetzt kein großes Tamtam-Tam. Das sind nur zwei, drei Sachen, die mir einfach ein bisschen aufgefallen sind, ja.
Ja, na, da mache ich schnell meine Serienstatistiken hier. Das fand ich nämlich, also dann jetzt doch im Nachklapp doch nochmal recht interessant. Und zwar, längste Niederlagenserie hatte mich interessiert in der Liga. Das waren 6 Spiele.
Sechs, genau. Und ich glaube nicht gewonnen, acht, oder?
Das habe ich nicht geguckt, aber das kann sehr gut sein. Also ich habe tatsächlich nur längste Niederlagenserie, längste Siegesserie.
Warte, das kann ich dir gleich genau sagen.
Ach so, also nicht gewonnene Spiele meinst du? Ja, das kannst du noch nachliefern dann.
Also, Siegesserie.
Ja, dann haben wir 4 mal 2 Spiele in Folge. Das
Genau.
kann ich dir sagen, ja. Genau.
Also, Siege waren maximal zwei. So, warte, längste Serie in der laufenden Saison. Also. Ja, und also ich sag mal unsere und dann sage ich mal im Vergleich dazu den jeweils, also den besten dann dieser Statistik. Also, 1. FC Magdeburg, da auch auf Platz 14, wobei man sagen muss, wir sind ein Kreis von, ein illustrer Kreis von zwei, vier, von 8 Mannschaften, die es geschafft haben, gerade mal 2 Siege in Folge zu holen. Tabellenführer in der Statistik ist der SC Paderborn mit 8 Siegen in Serie.
Ja, stark. Okay.
Ja, Schalke ist Zweiter mit 5. So, unbesiegt, da haben wir 5 Spiele, die wir hintereinander unbesiegt waren. Auch da, also da ist die beste Mannschaft der SV Darmstadt, 98 mit 13 unbesiegten Spielen in Serie. Unentschieden hatten wir ein, also eins, also keine Serie, eins. Die meisten Unentschieden in Folge hatte tatsächlich Hertha mit 5. Das ist auch krass. Ja, dann ohne Unentschieden hatten wir 9 Spiele. Da ist die führende Mannschaft in der Statistik ist Kaiserslautern mit 15. Auch krass. So, Sieglos-Serie war bei uns 7 Spiele, genau. Da sind wir auch nicht die schlechteste Mannschaft, das ist Münster mit 10. Dann Niederlagen in Serie. Ich glaube, da halten wir den Ligarekord der Saison zusammen mit Bochum. Es waren nämlich 6.
Genau, das hatten wir gerade schon, richtig.
Genau, das hast du gerade gesagt. Und zu null Spiele, nee, zu null, warte mal, was ist denn das? Zu
Sechsmal.
null. Zu null, genau, nee, zweimal.
Sechsmal
Ich
zu
weiß nicht,
null.
was damit gemeint ist. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist, keine Ahnung. Und torlos geblieben sind wir laut dieser Statistik 5-mal. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Aber egal, ich weiß nicht, was darauf. Ja, genau.
Naja,
Schon
okay.
krass.
Ja, genau. Ich hatte bei den Siegesserien ist mir eine Sache aufgefallen, die ich dann im Nachgang tatsächlich interessant fand und jetzt wirklich erst bei der Sendungsvorbereitung gesehen habe, nämlich diese 2-Spiele-Siegesserien. Die hatten wir ja 4-mal. Ne? Und zwar hatten wir die einmal am 14. und 15. Spieltag, also Nürnberg auswärts, Hertha zu Hause. Dann hatten wir die am 17. und 18. Spieltag, also Lautern away und Braunschweig auswärts. Dann hatten wir sie am 27. und 28. Und zwar Münster auswärts, Bochum zu Hause. Und dann hatten wir sie jetzt am 32. und am 33. Spieltag Hertha zu Hause, Kiel auswärts. So, und wenn man jetzt sich nochmal die Zeitpunkte anschaut, das ist jetzt ja wirklich, also jetzt wirklich Zahlenbums, ne? Aber wenn man sich jetzt nur einfach mal die Zeitpunkte anschaut, dann kann man schon daraus ablesen, dass die Mannschaft in wichtigen Saisonphasen, wo es auch richtig, richtig, richtig Richtung Süden hätte gehen können, dann eben doch da war und zu den richtigen Zeitpunkten dann eben auch mal 2 in Folge gewonnen hat. Also diese Phase, 14. 15. Spieltag, so, das war schon so ein bisschen so ein Scheideweg. Dann rund um die Winterpause ja eh klar. Also Winterpause und erstes Spiel nach der Winterpause, das hat uns ja dann auch so ein bisschen die Augen gewischt, was das Thema Neuverpflichtung angeht. Naja, und dann halt eben Münster-Bochum war wichtig, war einfach wirklich wichtig, dass wir die beiden Spiele gewinnen. So, also da war die Mannschaft eben da und 32. 33. auch. Also das möchte ich an der Stelle schon nochmal festhalten. Und wie gesagt, also wenn ich das richtig gezählt habe vorhin, dann hat Reimann 6-0 gespielt. Versteckt sich auch eine interessante Statistik drin, nämlich gegen Münster zu Hause, gegen Nürnberg zu Hause, Hertha auswärts, Braunschweig auswärts, Düsseldorf zu Hause, Hertha zu Hause. Und wenn du jetzt aufgepasst hast, wird dir aufgefallen sein, dass damit Hertha BSC in dieser Saison kein Tor gegen uns gelang. Was Luca Schuler nicht gefällt, aber gut. Aber fand ich irgendwie auch witzig, also dass die nicht getroffen haben gegen uns. Genau. Ja, genau. Ja, und diese Niederlagenserie zu Beginn, die mündete ja dann irgendwie in der Entlassung von Markus Fiedler. Am Ende, das war dieses Beschäftigungsspiel-Thema da, dieser ganze Scheiß.
Beschäftigungsspiel, ja, genau.
Genau. Und dann ging es halt irgendwie ab, aber eben eher so in eine Kackrichtung. So. Und boah, wenn man jetzt nochmal überlegt, ja, also was halt diese Saison echt schon wieder alles, also was da alles passiert ist, es ging ja auch eigentlich, wenn man ehrlich ist, ging es ja vor der Saison schon los mit Christian Tietz Abgang und allem, was dann folgte. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass der Ottmar Schork richtig am Nasenring durch die Manege geführt hat, so, oder Schork sich da hat durch die Manege führen lassen.
Ich würde sagen, wir hören immer zwei dazu, oder?
Absolut, also. Absolut. So, dann kam die Nummer, das Jalousiegate mit Kars im August, wo wir dann auch noch den besten Torschützen ohne Ersatz verlieren. Ja, immer noch ein Riesending, wo ich mir sage, wie kann dann sowas eigentlich dann sein, so, weil das, was da dann verpflichtet wurde, schöne Grüße an Maxi Bräunig und so. Ja, naja, eher so Medium. So, dann übernehmen eben Sander und Ibold in einer Situation, wo eh schon alles kacke war, kommunikativ sowieso. Also da haben wir ja hier auch viel, viel gehadert, auch mit der ganzen Art und Weise, wie die Mannschaft sich da präsentiert hatte, so von wegen, ja, wir fühlen uns jetzt nicht wohl, wollen den Cheftrainer nicht und tralala. Also es ist nämlich dieser Iteration des FCM ja schon immer noch übel. So, also da ist einfach auch atmosphärisch, war das einfach alles schon nicht so, waren die Vorzeichen nicht so ganz geil. So, und dann, naja, bist du da eben ewig immer irgendwie rumgekrebselt und so, und es war hinten raus dann doch okay, weil wir es ja dann glücklicherweise doch gepackt haben, so, aber einfach irgendwie eine ganze Saison, wo ich zumindest sagen kann, ich habe mich viel geärgert, auch über den Verein insgesamt so, und habe aber trotzdem, und da können wir ja dann gleich vielleicht nochmal drüber sprechen, trotzdem jetzt gerade ein ganz gutes Gefühl, was so die Zukunft betrifft. Aber das war jetzt mal im Schnelldurchlauf mal so meine Perspektive auf die Saison. Habe ich irgendwas vergessen? Was passierte?
Nee, grundsätzlich nicht. Was ich nur noch mal ganz interessant fand, ich meine, kommen auch da noch ein paar für mich interessante Zahlen auch.
Ja.
Ich hab mal den Spaß gemacht, habe mal geguckt, so Tore nach Minuten.
Ah ja.
Und Gegentore nach Minuten. Da muss man sagen, unsere Mannschaft ist so in der Anfangsviertelstunde so ziemlich lahm unterwegs gewesen, sowohl was eigene Tore und auch Gegentore angeht. Da haben wir nämlich 4 Tore selber geschossen und auch 4 nur kassiert. Das Ganze nahm dann ein bisschen Fahrt auf in der nächsten Viertelstunde, also Minute 16 bis 30. Da haben wir eine Torbilanz von 9 zu 6. Mhm. Vor der Halbzeit, die Viertelstunde, muss man sagen, oder kann man festhalten, so die letzten Viertelstunden, wenn man jetzt mal die Nachspielzeit außen vor lässt, in den jeweiligen Halbzeiten, da waren wir schon nicht gut. Also da ist die erste Halbzeit von der 31. bis 45. Minute steht es dann nach Toren 6 zu 11. Mhm. Wenn man dann die Nachspielzeit noch dazu nimmt, steht sie dann 5 zu 4. Also kann man sagen, die letzte Viertelstunde plus Nachspielzeit sind also 11 zu 15 Tore. Jetzt kommt, glaube ich, das Fatale. Wenn die so Beginn zweiter Halbzeit, erste Viertelstunde, zweite Halbzeit, haben wir eine Torbilanz von 5 zu 10.
Oh.
Also ich kann auch nochmal den Schnitt dazu sagen. Der Durchschnitt in der Liga liegt bei 8 Toren, bei 8 erzielten Toren nach der Halbzeit und bei 8 kassierten Toren nach der Halbzeit. Ist ja logisch, ist ja ein Wert dann am Ende. Also da liegen wir sowohl unter als auch über dem Durchschnitt, wo wir dann Gegentore dann, also dann nächste Phase dann wieder, von der 61. bis zur 75. haben wir eine Torbilanz von 11 zu 9. Also da sind wir auch in beiden Statistiken über dem Durchschnitt der Liga. Der Durchschnitt sagt dann bei 7,7. Und auch in der Schlussphase, Schlussviertelstunde plus Nachspielzeit, sind es zusammen 12 zu 5 zu 14 Tore und also ohne Nachspielzeit 6 zu 9 und mit Nachspielzeit dann 6 zu 5 Tore. Mhm. Also finde ich schon ganz interessant. Also sieht man schon, also ich finde schon gerade zu Beginn, die erste Viertelstunde, da waren wir sowohl also Tore als auch Gegentore, das war, finde ich, okay. Dann aber vor der Halbzeit, wie gesagt, 6 zu 11, das finde ich schon krass. Und auch nach der Halbzeit 5 zu 10 finde ich auch krass. Also das ist so, weiß nicht, ob das Konzentrationsprobleme sind oder was auch immer, dann nach der Pause, aber das ist schon, das finde ich schon ziemlich krass, einen ziemlich heftigen Wert, 5 zu 10 Tore.
Ja, geht mir auch
Ja,
so.
ganz, ganz interessant. Also hinten raus ist es dann auch da muss man sagen, mit 12 zu 14 bist du halt im Grunde dann auch schlechter. Also hast auch mehr Tore kassiert in der Schlussviertelstunde plus Nachspielzeit, als du selber erzielt hast, ja. Schon ganz witzig. Was hatten wir hier noch? Eins hatte ich hier noch. Genau, und dann hatte ich mir nochmal was rausgesucht, das fand ich auch ganz witzig. Also einfach, was heißt witzig? Nee, einfach interessant, weil witzig ist das nicht. Wenn man sich dann mal anguckt, Führungen, alles cool. Also wenn wir geführt haben, laut transfermarkt.de haben wir das, also die kommen ja auf einen Wert von 15. Wenn wir geführt haben, haben wir auch eine gute Punktausbeute. Wir haben einen Durchschnittspunkt, also durchschnittliche Punkte geholt, 2,53.
Das ist sehr
Also
gut.
bei 15 Führungen, 12 Siege, 2 Remis, eine Niederlage, bringt dann am Ende, kommst du dann am Ende auf 38 Punkte. Aber man muss eben auch sagen, wenn man da jetzt mal, und das ist schon interessant, wenn man da mal auf die, tatsächlich kann man auch sagen, bis auf Dresden, die da so ein bisschen Ausreißer sind, aber ansonsten kannst du sagen, die Tabelle spiegelt dann auch, was das Thema Führung angeht, fast ungefähr die Abschlusstabelle wieder.
Ja, spannend. Okay.
Also wenn man dann zum Beispiel sieht, Schalke 25 Führungen, die haben dann aus den 25 Führungen 66 Punkte gemacht. Elversberg aus 24 Führungen auch immerhin noch 58. Ja, also da sieht man dann schon, die stehen da nicht zu Recht, nicht zu Unrecht da oben. Jetzt wird's krass. Jetzt wird's krass. So, Punkte nach Rückständen. Möchte ich erstmal anfangen mit Bielefeld, weil die da führen. 27 Mal hinten gelegen, das ist halt auch ein krasser Wert. 27 Mal hinten gelegen, haben dann aber immerhin noch 22 Punkte draus gemacht.
Wow, okay.
Und jetzt kommen wir. Wir lagen in dieser Statistik 21 Mal hinten. Und das ist wirklich krass. Also Rückstände kann unsere Mannschaft oder konnte unsere Mannschaft in der abgelaufenen Saison gar nicht. Wir lagen 21 Mal hinten, daraus sind dann entsprungen ein Sieg, ein Remis und 19 Niederlagen. Und wir
Wow.
haben ganze 4 Punkte
Wow.
aus diesen Spielen geholt. Also das zeigt schon,
Alter, okay.
dass die Mannschaft, wenn die Mannschaft hinten lag, konntest du es vergessen. Dann konntest du davon ausgehen, das war's. Hier brauchst du nichts mehr. Kannst eigentlich nach Hause gehen. Ja?
Ja.
Also das ist schon krass. Das finde ich, ist schon richtig krass. Also da ist nur Hertha genauso schlecht wie wir. Die haben allerdings auch nur 13 Mal hinten gelegen. Ja, und haben dabei aber eben auch nur einen Punkt und eine Niederlage geholt. Ein Punkt und eine Niederlage, so ein Quatsch, ein Unentschieden und ein Sieg. Alter, was rede ich denn hier? Dann glaube ich, was auch ganz interessant ist, wenn man da mal auf die Tabelle guckt am Ende, finde ich, ist schon auch ganz spannend. Wir sind zusammen mit Düsseldorf die Mannschaft, die am häufigsten verloren hat. Nämlich 19 Mal. Wir haben allerdings im Vergleich zu anderen Mannschaften sehr, sehr wenig Unentschieden gespielt. Also wir haben nur 3 Unentschieden gespielt. Also bei uns gab es wirklich entweder Sieg oder Niederlage.
Ja, hopp oder top, ja, genau.
Unentschieden war da relativ selten, wenn man das zum Beispiel mit Darmstadt vergleicht, die 13 Mal Unentschieden gespielt haben, oder auch Münster mit 12 Mal, oder auch Darmstadt 13 Mal, Hannover auch 12 Mal. ist schon, aber wir haben dafür eben aber auch 12 Siege geholt, ja, aber eben auch 19 Mal verloren. Und am Ende mit 52 zu 58 Toren konnte man in Spielen von uns 110 Tore sehen. Und dann habe ich hier noch eine Sache mir rausgesucht, weil ich das auch ganz. Nee, zwei Sachen habe ich noch. Also ein bisschen muss ich euch noch nerven. Und zwar haben wir hier einmal. Wo habe ich es? Hier. Das ist das jetzt. Das, glaube ich, zeigt auch eins unserer größeren Probleme in der abgelaufenen Saison. Wie gesagt, Grundlage jetzt ist dafür Transfermarkt. Jetzt kann man sich natürlich immer streiten, welcher Spieler spielt auf welcher Position.
Ja.
Aber ich finde, die haben das schon ganz gut bewertet hier, mit den Positionen und auch die Positionen gut zugeordnet. Und dann muss man feststellen, dass unsere Abwehrspieler oder aus den Reihen unserer Abwehrspieler haben wir 7 Tore gemacht. Das ist ein Wert, der ist völlig okay. Da sind wir im absoluten Mittelfeld. Das ist absolut in Ordnung. Da stechen Bielefeld und Kiel heraus mit 12. Gut, Bielefeld muss man natürlich auch sagen, die waren auch sehr standardstark. Die haben, glaube ich, 23 oder 24 Tore nach Standardsituation erzielt. Ich glaube, da gehen halt auch viele, viele dieser Abwehrspielertore dann mit rein. So, dann Mittelfeld, und da jetzt wird es wirklich abenteuerlich. Mittelfeld, Schalke mit 24 die beste Mannschaft, Düsseldorf mit 4 die schlechteste, wir die zweitschlechteste mit 5. Und das ist schon krass. Also aus dem Mittelfeld halt überhaupt keine Torgefahr. Überhaupt keine Torgefahr. Und das ist natürlich schon heftig. Klar, jetzt kann man natürlich diskutieren, wem zählt man jetzt zum Mittelfeld. Ich würde aber schon sagen, dass Nöller eben auch eher Verteidiger ist und eben kein Mittelfeldspieler, weil er ja oft dann unter Peter Sander auch in der Viererkette spielt, beziehungsweise dann zum Schluss ja als Rechtsaußen gespielt hat. Also kann man schon sagen, er ist dann eher kein Mittelfeldspieler, von daher glaube ich, sind die 5 Tore nicht unrealistisch. Und wenn man bedenkt, dass davon 3 Tore auf Laurin Ulrich gehen in den letzten 5 Spielen,
Ja.
dann sagt das schon sehr, sehr viel über die wirklich komplette Harmlosigkeit unseres Mittelfeldes aus in der abgelaufenen Saison. Dafür aber, und dafür danke an Mateusz Stukowski, dafür aber stellen wir den zweitbesten Turm, was das angeht. Elversberg ist der Tabellenführer mit 45 Toren und wir haben uns im Turmbereich 37 Tore erzielt.
Hat Joukowski jetzt eigentlich die Torjägerkanone in der zweiten Liga?
Nein, die hat Furtkohl sich geholt.
Ah, okay, alles klar.
Die hat, glaube ich, Furtkohl am Ende gewonnen. Ja, genau. Und dann hatte ich hier noch was Interessantes. Ich finde es jetzt nur leider auf dem Ende nicht mehr. Genau, also das vielleicht auch noch ganz interessant. Tore insgesamt. Wie gesagt, wir haben ja, also selbst erzielte Tore haben wir 49. Wir haben ja 3 Tore auch durch Eigentore erzielt. Und auf diese 49 Tore, die wir selbst erzielt haben, fallen gerade mal 13 Torschützen. Im Vergleich dazu mal Elversberg als Aufsteiger mit 63 erzielten Toren und 19 Torschützen. Also da siehst du eben schon, das ist halt auch so ein Thema. Wir waren, auch was das angeht, drittschlechteste Mannschaft. Da kurioserweise, das ist auch ganz spannend, aber da siehst du eben, wie wichtig Defensive ist. Schalke hat auch nur bei 48 Toren auch nur 13 unterschiedliche Torschützen, aber die haben eben 70 Punkte geholt damit, ja.
Ja.
Also da sieht man, da kann man jetzt nichts draus ableiten, das ist einfach nur eine interessante Zahl, finde ich. Also, weil auch Bielefeld hing ja am Ende unten drin und haben auch 19 Torschützen gehabt und mussten am Ende doch bis zum letzten Spieltag zittern. Also von daher, das ist jetzt nichts, wo man jetzt auch was draus schließen kann. Ich finde es halt einfach nur interessant, dass wir eben in Anführungsstrichen nur 13 verschiedene Torschützen hatten. Und das ist eben auch so ein Thema, das hatten wir ja auch über die Saison das eine oder andere Mal schon gesagt. Es ist einfach ein großes Problem gewesen bei uns, dass wir vor allem aus dem Mittelfeld einfach viel zu harmlos waren und man sich dann doch schon auch ein Stück weit auf Schukowski konzentrieren konnte, wo ich den Eindruck hatte, dass das die letzten Spiele auch passiert ist. Und schon war es dann nicht mehr ganz so erfolgreich bei ihm. Kein Vorwurf, überhaupt nicht. Dass er dann vielleicht auch mal so eine kleine Formdelle bekommt, was das angeht, das ist vollkommen normal und das ist auch völlig in Ordnung. Ist aber schon sehr auffällig, finde ich, dass wir da im Mittelfeld wirklich nicht gut waren, ja,
Ja,
was das Thema
absolut.
Torgefahr angeht. Und da müssen wir nächste Saison unbedingt ran, dass wir aus dem Zentrum heraus einfach mehr Torgefahr entwickeln.
Ja, da gibt es auch dieses Gerücht jetzt, was irgendwo im Discord auftauchte von irgendeinem Spieler. Wo kam der her? Das hast du auch kommentiert, glaube ich.
Ja, Essen, aber ich habe da mal nachgefragt bei jemandem aus Essen, der sagt, sein großes Problem ist wohl das Thema Geschwindigkeit.
Okay.
Ja, und das ist in der zweiten Liga natürlich so ein Thema, ja.
Das stimmt.
Also.
Das stimmt. Ja, aber wie du sagst, also wenn das so ist, und das bezweifle ich nicht, dass diese Statistiken alle stimmen, dann ist da ja der Einkaufszettel eigentlich vorgeschrieben, ne? Also Torgefahr
Ja, du musst
fürs Mittelfeld auf jeden Fall.
zusehen, dass du, ja, und eben auch Torgefahr durch Standardsituation musst du einfach erhöhen.
Genau.
Das
Ja.
muss einfach ein Ding für die nächste Saison sein. Du musst einfach Torgefahr durch Standardsituation erhöhen. Du kannst dich nicht immer drauf verlassen, sollte Žukovski uns jetzt im Sommer verlassen. Du kannst nicht immer so viel Glück haben, wie wir jetzt mit Kars und Žukovski hatten. Du musst da nur einmal eine Scheiße greifen. Und dann eben keinen Stürmer holen, der dir 15 bis 20 Tore garantiert, sondern eben wie ein Bräunig nur 3 oder 4 macht und dann hast du ein großes Problem, weil du eben aus den Positionen dahinter null Torgefahr entwickelst.
Genau,
Ja,
ja.
wenn man sich das anguckt, wenn man sich das da mal anguckt, also das hatte ich jetzt noch rausgesucht. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt schnell finde. Und dann bin ich auch schon fertig. Wenn man mal auf die verschiedenen Torschützen guckt, die wir haben, dann ist das auch schon sehr interessant. Also Top-Torschütze ist Mateusz Stukowski mit 17. Dann kommt lange nichts. Und Barış ist dann der zweite mit 6.
Wow, ja, okay.
Rayon Grieb mit 4. Und da siehst du eben einfach ein ganz, ganz großes Problem. Ja, also diese Abhängigkeit von Stukowski, gut, er hat geliefert, alles gut, aber auch da, wir dürfen nicht so abhängig von einem einzelnen Spieler sein. Du musst einfach auch dieses Thema Tore auf mehrere Schultern verteilen können. Vorlagen genau das gleiche, Barış mit 11, der beste Spieler bei uns, und dann kommt eben auch lange nichts und dann am Ende sitzt dann Nolle mit 5 an Position 2. Ist auch nicht viel. Ja, also da sieht man eben auch schon großes Problem. Also du siehst 6 Tore, 11 Vorlagen, du siehst dann auch die Abhängigkeit einfach auch von Barış Artık, die einfach immer noch da ist und er hat das ja auch gezeigt, vor allem zum Ende der Saison, dass er immer noch dieser Unterschiedsspieler für uns sein kann. Aber es ist halt auch, du musst auch da musst du da hinkommen, dass das besser wird. Ulrich hat sich hinten raus, glaube ich, dann auch sehr gesteigert. Da war ja auch lange, was das angeht, jetzt rein von den Zahlen, war ja bei ihm auch lange nichts. Am Ende waren es dann aber immerhin 3 Tore und 3 Vorlagen zum Ende der Saison. Das ist also, finde ich dann, wenn man jetzt mal auf die letzten 7, 8 Spiele guckt, ist das wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Stell dir mal vor, der Laurin Ulrich hätte das von Anfang an gezeigt.
Ja, krass. Ja.
ja, und aber das ist dann schon, da muss man schon sagen, also schon krass, also wie da doch dann auch die Diskrepanz ist zwischen dem ersten und dem zweiten in dieser
Ja,
Position bei uns. Das ist schon heftig.
absolut, absolut. Ja, wie gesagt, Einkaufszettel ist geschrieben. Darf man mal schauen. Da fallen mir insgesamt eigentlich nur drei Sachen zu ein, ne? Also Sache eins ist halt am Ende kackt die Ente. Sache zwei ist, dass das Runde immer noch ins Eckige muss. Und die dritte Sache ist, dass das nächste Spiel natürlich immer das Wichtigste ist. So, auch jetzt hier natürlich wieder so war, aber kann man glaube ich auch aus den Statistiken absolut ablesen, gibt es total her. Genau. Ja, und das ist, also, ja, also es ist dann eben so, ne, dass das dann auch statistisch das, was man auch auf dem Rasen sehen konnte, dann doch sehr, sehr, sehr gut beschreibt. Ich bin total gespannt, so, ob Joukowski dann auch, naja, in der Winterpause noch bei uns im Kader steht, oder ob das auch wieder so eine Cast-Nummer wird und so. Aber da ist noch genügend Zeit, dann im Sommer darüber zu spekulieren und so weiter. Ich denke, das wird jetzt eh stattfinden, dass da der Spekulatius hin und her gereicht wird entsprechend. Was bleibt denn jetzt von der Saison 25, 26 so irgendwie? Bleibt dir die
Am
irgendwie im
Ende.
Gedächtnis in irgendeiner Form oder was bleibt stehen unterm Strich?
Ja, gut, am Ende muss man, glaube ich, kann man ja bei aller auch berechtigten Kritik und natürlich war das auch gerade zu Saisonbeginn, finde ich, auch ein Stück weit berechtigt. War es schon eine Saison am Ende, wo du sagen kannst, okay, du hast die Klasse gehalten. Das ist ja grundsätzlich für uns, finde ich, erstmal immer noch das Wichtigste. Klasse gehalten. Allerdings war da schon 1,5 blaue Augen dabei.
Ja.
Letzten Endes muss man aber sagen, dass man, egal wie schlecht es dann läuft, wichtig ist dann doch in der Tabelle, wenn du am zweiten Spieltag auf Platz 18 stehst, ist das eigentlich scheißegal. Bielefeld ist ja dafür, wäre ja dafür fast ein wirklich krasses Beispiel gewesen. Die standen nicht einen Spieltag bis zum 33. Spieltag auf dem Abstiegsplatz. Lass die
Ja.
mal gegen Hertha verlieren, dann steigen die ab. Oder, ja, lass die mal gegen Hertha, dann steigen sie ab, genau. Lass die mal gegen Hertha verlieren. Nee, dann sind sie auf dem Relegationsplatz. So. Die waren nie auf dem Abstiegsplatz. Nicht einmal. Ja, also am Ende ist dann doch wichtig, wo stehst du mit Abpfiff des 34. Spieltages. Das ist dann entscheidend. Und deswegen finde ich auch, gilt auch für mich, ja, sage ich auch, muss vielleicht auch ein bisschen ruhiger werden, weil letzten Endes ist, glaube ich, entscheidend immer bei der Platzierung auch, wie groß ist der Abstand zu den Plätzen, die wichtig sind. Und wenn
Ja,
das immer
stimmt.
alles noch einigermaßen im Rahmen ist, dann ist auch ein Platz 17 an einem 5. Spieltag kein Beinbruch. Auch am 25. Spieltag nicht. Wenn das 1 oder 2 Punkte sind nach oben zu den Plätzen, wo es wichtig ist, ist das immer noch alles in Ordnung. Die Frage ist halt nur, wie kommst du da hin und wie präsentierst du dich? Und da habe ich schon auch Erwartungen, was die nächste Saison angeht, eben wirklich auch wegzukommen von einem Fußball, der selbst bei einem 0:1, wo du den Eindruck hast, dass wir hier gerade 3:0 führen, einfach weil du denkst, ja gut, jetzt spielen wir uns da wieder in der eigenen Hälfte, tief in der eigenen Hälfte, 40 Mal den Ball zu. Der Gegner lässt sich nicht locken, der führt 1:0, warum soll der jetzt auch rauskommen? Und dann spielst du trotzdem diesen Scheiß weiter. Also ich hoffe schon, dass da auch ein bisschen was passieren wird in der kommenden Saison, dass man eben auch erkennt, ja, auch in der zweiten Fußball-Bundesliga ist das Thema Standardsituation ein nicht unwichtiges Thema und das sind Dinge, da kann man auch mal Spiele, wo es spielerisch überhaupt nicht läuft und auch da hatten wir genügend Spiele von, auch da kann man Tore erzwingen, wenn man das vernünftig trainiert und wenn man 2, 3 Spiele hat, die das können. Da hoffe ich auch, dass da ein bisschen mehr passiert, dass man das eben nicht mehr so stiefmütterlich behandelt, wie man das eben die letzten Jahre getan hat. Und da, ja, bin ich gespannt, was da im Sommer passiert und ob man da aus diesen Sachen, die jetzt einfach auch passiert sind, die richtigen Lehren gezogen hat. Und das ist so, ja.
Ja, kann ich mich total anschließen. Geht mir ähnlich, wobei ich tatsächlich, boah, Erwartungen weiß ich nicht, würde ich jetzt glaube ich so nicht bezeichnen, sondern eher so die Hoffnung habe, dass dass das, was du alles, also alles, was du gerade gesagt hast, mit Blick auf die nächste Spielzeit und so weiter, dass das eintritt. Meine Einschätzung der Saison hatte ich ja gerade eben oder vor ein paar Minuten schon gegeben, aber was auch noch dazu gehört, das ist mir nochmal wichtig, das hier zu lassen, ist, dass sich, glaube ich, der Verein in der Saison auch verändert hat, so, und man jetzt eben nicht vergessen darf, und ich glaube, das ist wirklich wichtig irgendwie, dass wir, also dass sozusagen wir jetzt schon eine Erneuerung erlebt haben auf sozusagen auf der Trainer- und Sportdirektorenposition so. Also neuer Trainer hat erstmal nicht funktioniert. Das Trainergespann, was dann kam, ist jetzt weiter in Amt und Würden. Wir haben jetzt mit Per Jäkel einen neuen Sportdirektor, der jetzt die Chance hat, naja, hier seine Fußstapfen zu hinterlassen. Ich hatte auch an anderer Stelle schon mal gesagt, dass ich das ganz gut finde, dass man da jetzt quasi auch altersmäßig in der Führungsstruktur der Profis oder des Vereins da aus meiner Sicht ganz gut aufgestellt ist und glaube, dass das eine gute und große Chance sein kann, jetzt sozusagen in der neuen Saison einfach wieder von Null zu starten und was Neues zu machen nach dieser Ära Tietz und Chalk, die einfach im Sommer, und das ist immer noch, erneuere ich nochmal, ein großer Vorwurf in Richtung Ottmar Schork, eben nicht klar beendet worden ist, sondern da hat man ja dann irgendwie versucht, so einen irgendwie Übergang zu schaffen mit allem drum und dran. Das war alles ein bisschen schwierig. Das ist jetzt vorbei. Ottmar Schork ist nicht mehr im Verein, Christian Tietz ist nicht mehr im Verein. Damit hängt auch so ein bisschen, also auch was bei mir, muss ich auch, sage ich ehrlich, und das ist ja auch, glaube ich, hier im Laufe der Saison rübergekommen, auch viel schlechtes Gefühl gemacht hat, so. Also ich hatte da wirklich meine Probleme mit dieser Iteration des FCM unter Schork und Tietz bei allen Erfolgen, aber was das ganze Thema, was ist gesagt, was das ganze Thema sich präsentieren, wie tritt man auf, wie will man wirken, wie will man sein, angeht, da habe ich viel mit gehadert. Das ist, da gibt es jetzt für mich zumindest eine Chance, da jetzt wieder mit einem frischen Blick dann in die neue Saison zu gehen. Darauf freue ich mich dolle, das muss ich wirklich so sagen. Das ist ein bisschen wie so eine, klingt jetzt zu groß, aber ich habe jetzt kein besseres Wort, das ist ein bisschen wie so eine Befreiung, und jetzt können wir mal gucken, ob wir jetzt wieder mit positiven Vibes und so wieder nach vorne gehen können. Also das fühle ich und glaube ich wirklich. So, ich muss auch sagen, dass ich mich freue, dass Barış Artık bei uns ist, so, der auch eine Entwicklung für mich durchgemacht hat in der Saison, die jetzt gekrönt worden ist. Das hast du bestimmt auch gesehen von diesem Interview da nach dem Spiel gegen Lautern, wo er dann da entschwindet und dann zur Kurve läuft und so. Das hat auch für mich nochmal den Stellenwert von Barış in der Mannschaft so ein bisschen, also verändert so. Also, ne, und all das eben, um zu sagen, es war jetzt eben nicht alles schlecht, sondern in den Dingen, die nicht gut gelaufen sind, liegt eben immer auch eine Chance. Wir sind 14. geworden, wenn ich da nicht ganz falsch liege, heißt das Profitop für den DFB-Pokal, ist das richtig?
Ja.
Da bist du doch fit so. Also das ist auch eine Sache, die unterm Strich auch ein, also sicherlich, naja, das halbe gesunde Auge noch ist, wenn du sagst, mit anderthalb blauen Augen sind wir da davon gekommen. Also so unterm Strich, und ich bin einfach wirklich gespannt. Ich freue mich jetzt auf die Pause, ich freue mich aufs Durchpusten und so, aber ich freue mich auch auf die neue Saison, sage ich dir ehrlich. Ich bin gespannt, was da so kommt, wie der Kader aussehen wird, wer uns alles noch verlässt, wie man sich da aufstellen wird, was für ein Fußball man gedenkt zu spielen. Und ist doch cool, ist doch für alle jetzt irgendwie nochmal eine neue Möglichkeit, auch für Sander und Ibold, da auch nochmal eigene, also nochmal anders eigene Akzente zu setzen. Und ich glaube, da ist der FCM, auch wenn man jetzt nochmal Martin Geistert im Ohr hat mit den ganzen Infrastrukturthemen, die ja in der Saison, das haben wir gar nicht besprochen, aber die in der Saison ja auch ein großes Stück vorwärts gekommen sind, ist der FCM, glaube ich, wirklich gut aufgestellt, um, naja, jetzt einfach eine bessere Spielzeit zu spielen. Und wenn ich mir eine Sache wünschen darf für die neue Saison, dann ist es einfach tatsächlich eine entspannte Saison, aber im Sinne von, wir spielen einfach eine
sorgenfreie Saison.
Ja, wir spielen einen guten Ball, haben mit dem Abstieg nichts zu tun, machen uns bis zum 23. Spieltag auch noch ein bisschen Hoffnung auf nach oben, und ansonsten ist das eine grundsolide Saison in der zweiten Liga ohne große Aufreger und ohne große Themen abseits. Das ist mein Wunsch für die neue Spielzeit. So, Punkt.
Na, ich bleib bei meinem Ziel. Das kann, was ich immer sage. Die erste Pokalrunde überstehen, ja. als Mannschaft aus dem Profitopf, ist, muss das einfach der Anspruch sein, egal ob du jetzt vielleicht auch gegen Düsseldorf oder Braunschweig spielst, ist egal. Profitopf heißt, erste Runde ist ein Weitkommen für mich Pflicht, egal wer da der Gegner ist. Und das zweite ist halt, mein Wunsch ist, dass wir uns punktetechnisch wenigstens um einen Punkt verbessern. Das muss ja auch das Ziel sein. Ich will doch als Profisportler mich ja auch immer wieder verbessern. Und dann muss auch für mich als Verein das Ziel sein, dass ich einen Punkt besser bin. Wenn das halt, und mit 40 Punkten wirst du nicht auf diesen letzten drei Plätzen landen. Von daher wären wir positionstechnisch dann mit diesen 40 Punkten, wären wir mit mindestens 40 Punkten wahrscheinlich auch nächste Saison wieder mindestens 14. oder 15. Von daher.
Ja, und das wäre ja doch
dann. Und das ist meine Erwartung, dass wir uns einfach wieder ein bisschen peu à peu verbessern wieder.
Ja, das ist doch auch eine gute Erwartung, mit der man in so eine Sommerpause gehen kann. Das klingt jetzt hier schon fast so ein bisschen wie Halali, aber eine Sache, also eigentlich zwei Sachen haben wir noch. Ich bin aber geneigt, die eine Sache eher kürzer zu halten. Das ist nämlich das letzte sonstige Segment dieser Saison. Alldieweil, wie ich noch ein cooles Quiz-Segment habe. Was hast du denn? Hast du denn sonstiges noch irgendwas ganz, ganz dolle Wichtiges, was wir unbedingt besprechen müssen? Ansonsten hätte ich also ein geileres Gefühl damit, jetzt einfach mit dem Quiz rauszugehen. So.
Nee, Thema Relegation haben wir ja besprochen, was beide Ligen angeht. Nee, von daher, nee, ach, müssen es ja nicht unnötig. Nee.
Genau, dann ist das heute mal ein leeres sonstiges Segment, das ist auch nicht so schlimm. Das ein oder andere ist halt schon auch noch passiert. Ich finde das aber eigentlich ganz schön, dass wir jetzt vielleicht einfach die Folge heute wirklich mit dem Blick auf die Saison und uns ein bisschen ja, so austrudeln lassen. Ich glaube, das ist auch verschmerzbar mal ausnahmsweise für die Hörerinnen und Hörer. Und
Ich glaube, wir können, also zwei Sachen würde ich schon noch, nee, zwei Sachen würde ich schon noch machen.
na, leg
Gerne.
dann
Also
los.
ich hätte gern deinen Saisonhöhepunkt und deinen Saisontiefpunkt hätte ich gern noch.
Ah, okay, also, boah, jetzt so aus dem Kalten, also, okay, ich sag dir, was mir jetzt als allererstes in den Kopf kam, das hat jetzt aber, ja, ich sag dir, was mir als allererstes in den Kopf kam, also mein Saisonhöhepunkt war das Auswärtsspiel in Bochum, so, einfach weil ich die Tour cool fand und weil da noch was offen war, ich hatte das hier schon mehrfach gesagt, wenn ich jetzt näher drüber nachdenke, hängt das wieder viel an Leuten, also, ich hatte cooles Auswärtsspiel bei der Hertha, wo ich mit einem lieben Kollegen unterwegs war, es großen Spaß gemacht hat, wenn nur noch andere Leute zufällig getroffen haben. So noch ein paar andere Begegnungen, die cool waren mit meinem Bruder, das Heimspiel gegen Bochum. Also so die Sachen bleiben mir im Kopf. Das ist so, sind so die Highlights. Naja, und das Lowlight ist für mich die ganze Causa vieler, wie das abgelaufen ist, wie sich die Mannschaft da präsentiert hat, wie sich der Verein da präsentiert hat, wie sich Ottmar Schork da präsentiert hat. Das war gruselig, schlimm, grausam, furchtbar. Und vereinsschädigend, da bleibe ich bei. Das ging nicht. Das darf sich beim ersten FC Magdeburg bitte in der Form nie wiederholen. Das fand ich wirklich beschämend und schlimm. Und das ist eigentlich nicht unser Niveau und unser Anspruch. Aber das ist mein Tiefpunkt. Ja. Was sind deine?
Ja, Tiefpunkt würde ich mitgehen, sehe ich auch so. Das war schon gruselig, dieses ganze Thema an sich, da gebe ich, sehe ich auch so. Ja, Höhepunkt fällt mir persönlich tatsächlich schwer, da was zu benennen. Also es ist, würde ich am ehesten vielleicht sogar sagen, spontan einfach aus dem Bauch raus, würde ich sagen, der zweite Einzige in Dresden am zweiten Spieltag, was jetzt das Sportliche angeht.
Ja, aus sportlicher Perspektive sicherlich, ist das sicherlich so, ja, genau. Ja, ansonsten ist halt Hertha, also Olympiastadion finde ich, ist irgendwie immer eine Reise wert, aber gut, das ist jetzt, also es hat sich auch so ein bisschen verlebt, ne? Also ich meine, da waren wir jetzt ja auch ein paar Mal schon. Genau. Okay, das war die eine Sache, die du noch wolltest. Was war die zweite?
Nee, das ist nee, Höhepunkt, also Tiefpunkt, zweite Sache,
Gut,
passt.
alles klar. Dann, Freunde, Freundinnen und Freunde der gepflegten Fußball-Kneipen-Quiz-Geschichte. Wir kommen
Fußball-Kneipen-Quiz-Geschichte, okay.
zum Quiz. An der Stelle muss ich wirklich nochmal sagen, großer, großer Dank an Sascha. Sascha hat mir nämlich jetzt noch ein Quizspiel geschickt.
Alter.
Und dabei belassen wir es jetzt aber erstmal, weil wir jetzt halt wirklich astronomisch viele Quizkarten haben. Aber dieses Quiz ist mega geil. Vielen, vielen Dank, Sascha, dass du dich hier um diese Kategorie so bemühst und dass du uns hier ein paar schöne Minuten auch noch bescherst, weil das ist wirklich cool. Also ich habe hier ein Spiel vor mir liegen, kam heute an, müssen wir direkt ausprobieren. Das heißt echt krass, verrückte Fakten und kuriose Geschichten zum Thema Fußball.
Oh, geil.
Titel, Tore und Turniere. Und das ist, also, das Ding ist, es kam so zustande. Ich habe letzte Woche, glaube ich, einmal zu oft gesagt, dass die eine oder andere Frage aus dem anderen Spiel, was ja auch noch liegt, ein bisschen zu einfach für dich ist. Und daraufhin ist dann der Sascha nochmal auf die Recherche gegangen und hat beschlossen, dann
Das
muss er uns jetzt hardcore.
stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht, ja.
Das
Also.
stimmt nicht mal, genau. Aber genau, hat uns jetzt jedenfalls Hardcore-Fragen. Aber das ist ein cooles Set. Ich habe es vorhin erst ausgepackt und wir probieren das jetzt aus. Und weil das jetzt aber ein bisschen mehr Text ist, möchte ich gerne da erstmal nur drei machen. Das teasern wir so ein bisschen an. Nächste Saison geht's weiter. Also, pass
Vier,
auf.
vier.
Erste, na, vielleicht vier. Mal gucken. Mal gucken, wie schnell wir durchkommen. Also, erste Karte. Titeltore und Turniere, genau. Irgendwie sah das Trikot des niederländischen Nationalspielers Johan Cruyff im WM-Endspiel 74 anders aus als das seiner Mannschaftskollegen. Wodurch unterschied es sich, Thomas?
Ist eine grüne Neune.
Ich muss ehrlich sein, ich hab tatsächlich die ersten beiden Antworten auch schon gelesen, weil es mich einfach interessiert hat. Deswegen stelle ich dir jetzt die Fragen.
Nee, keine Ahnung.
Es gibt Hinweise hier auf den Karten. Ich gebe dir einen ersten
Ach so,
Hinweis.
okay.
Streifen machen schlank.
Drei? Boah, nee.
Zweit,
Nein, ich, nee.
zweiter, zweiter Hinweis. Ritsch, Ratsch, da waren es nur noch zwei. Und dritter Hinweis, eine Marke geht auf Streife. Okay, das ist fies. Ich löse mal auf. Pass.
Haben die aus dem Adidas-Trikot ein Puma-Trikot gemacht oder was?
Also ungefähr, so ähnlich. Also pass auf. Das habe ich vorhin schon gelesen, deswegen, wie gesagt, rate ich nicht mit, sondern weiß ja die Antwort schon. Johann Cruyffs Trikot hatte nur zwei Adidas-Streifen. Den dritten riss er sich vor dem Finale am 7.7.74 vom Ärmel, weil er einen privaten Werbevertrag mit Puma hatte. Ab 1970 wurde die gesamte holländische Nationalmannschaft von Adidas gesponsert und ausgestattet. Deren damaliger Kapitän und Superstar Cruyff war zu dieser Zeit aber bereits mit Puma einen Werbevertrag, in dem ihm ausdrücklich das Tragen von Konkurrenzprodukten untersagt wurde. Es gab also mächtig Ärger. Und nachdem König Johann sogar mit dem Austritt aus der Nationalelf drohte, nähte Adidas für ihn das berühmte Zwei-Streifen-Trikot. Einzige Bedingung, zur WM 74 sollte er im Original auflaufen, doch nicht mit ihm, dem eigensinnigen Rebell. Er riss den dritten Streifen vor dem Finale einfach vom Trikot. Weißt du Bescheid?
Oh.
Geil. So, zweite Frage.
Das ist so geil.
Zweite Frage, auch hier kenne ich leider die Antwort schon. Dem Außenseiter Real Valladolid gelang 2001 mit einem Last-Minute-Tor ein überraschendes 2:2 gegen Real Madrid. Auf dem Platz jubelte der Underdog noch, doch in der Kabine wurde es plötzlich mucksmäuschenstill. Warum?
Weil sie abgestiegen sind?
Nee, lass mal kurz wirken, weil vielleicht einige Hörerinnen Hörer mitraten. Ich gebe dir einen ersten Hinweis. Toto Bien, im Gegenteil. Der zweite Hinweis auf dieser Karte lautet, ein finanzielles Eigentor. Und der dritte Hinweis lautet, 2:2 bei Real Madrid, wer tippt denn sowas? So.
Gab es einen Wettskandal oder was?
So ähnlich, ja. Ich löse mal auf. Nach dem Spiel kam ihr Torhüter mit einem Totoschein in die Kabine, worauf die gute Laune schlagartig kippte. Darauf hatte die Mannschaft alle Spiele richtig getippt. Nur ihr eigenes nicht. Gegen Real wetteten sie auf eine Auswärtsniederlage. Mit dem Unentschieden verfehlten sie haarscharf den Jackpot und verloren umgerechnet rund 9,5 Millionen D-Mark. Das von ihnen viel umjubelte Ausgleichstor vor 65.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Bernabeu-Stadion kostete die Spieler ein Vermögen. Statt 370.000 D-Mark erhielt nun jeder Valladolid-Kicker nur noch 2.300 D-Mark. Unglückstorschütze, Alter, Cuauhtémoc Blanco, der in der 89. Minute das verhängnisvolle Last-Minute-Tor schoss, war untröstlich. Na, das sind doch Karten hier nach deinem Geschmack, oder? Sowas ist doch.
Ja, ja.
Das haut doch hin.
Ja, heftig, Alter.
So, dritte Frage, da kann ich jetzt mitraten. Indien qualifizierte sich zwar für die Fußball-WM 1950 in Brasilien, verzichtete jedoch freiwillig auf die Endrundenteilnahme, weil die Spieler ... ich habe eine Idee, aber hat mit den Hinweisen was zu tun. Erster Hinweis, blanker Hohn, kurzfristige Regeländerung. Zweiter Hinweis, Torgefahr auf leisen Sohlen. Und dritter Hinweis, Schubidubidu und raus bist du. Ich glaube, die Inder haben ohne Schuhe gespielt und mussten aber mit Fußballschuhen antreten bei der WM und das wollten sie nicht und deswegen sind sie da nicht hingefahren.
Ja, okay. Ja, klingt plausibel. Mit dem, was du jetzt so gesagt hast an Hinweisen, klingt das sehr plausibel. Ja,
mit den Hinweisen haut es dann hin. Indien verzichtete auf die Endrundenteilnahme 1950 in Brasilien, weil die Spieler mit Schuhen hätten antreten müssen. Das indische Team spielte aber lieber barfuß. Eine neue FIFA-Regel, die nur wenige Wochen vor Beginn des Turniers in Kraft trat, sah vor, dass alle Spieler mit ordentlichem Schuhwerk auflaufen müssen, da einige Leistungsträger im indischen Team aber nur barfuß kickten und damit unter anderem bei Olympia 1948 gute Ergebnisse erzielten, verzichtete der indische Fußballverband auf die Teilnahme in Brasilien, wohl auch, weil sie damals die Bedeutung einer Fußball-WM noch nicht erkannten. Indien konnte sich übrigens seither nie wieder für eine WM-Endrunde qualifizieren. Okay. Alright. Das waren jetzt drei, aber ich finde schon, eine können wir uns noch gönnen.
Das freut mich.
Warte mal. Könnte ich jetzt irgendwas raussuchen? Hast du Bock auf Helmut Kohl? Hast du eher Bock auf Madagaskar oder hast du eher Bock auf ein WM-Qualifikationsspiel Ende der 60er?
Nimm irgendwas, ist egal, Alter.
Gut, dann nehme ich das, was mich am meisten interessiert. Das madagassische Erstligaspiel zwischen SOE Antananarivo und AS ADEMA.
Die Hauptstadt.
Ach, okay, alles klar, siehst du, als du alles weißt, Alter. Also jedenfalls, Madagaskar spielen zwei Erstligamannschaften, die andere heißt AS ADEMA gegeneinander, gingen mit dem höchsten Ergebnis aller Zeiten in die Geschichte ein. 0:149. Wie kam dieser Rekord zustande?
Keine Ahnung, er ist gegen zwei gespielt, ohne Torwart, ich weiß es nicht.
Naja, wahrscheinlich ohne irgendeinen Gegner, also keine Ahnung, erster Hinweis, Einbahnstraßenfußball ohne Gegenverkehr. Zweiter Hinweis, Anstoß, Tor, Anstoß. Und das alle 36 Sekunden. Haben die immer von der Mittellinie denn direkt ins Tor geschossen oder hatten die kein Torhüter?
Ja, es wirkt so, ja.
Dritter Hinweis, das Spiel kannte nur eine Richtung. Immer zurück aufs Eigentor. Ach, oder haben die Eigentor geschossen? Warte. Also, in dem unbedeutenden Spiel auf Madagaskar fielen im Oktober 2002 unfassbare 149 Eigentore. Ein Team schoss sich den Ball aus Protest alle 36 Sekunden ins eigene Tor, okay? Man nehme einen eingeschnappten Trainer und einen Schiedsrichter, der ihm wenige Tage zuvor mit einer zweifelhaften Elfmeterentscheidung die Meisterschaft versaute. Als sich beide am 31.10.2002 wieder in die Haare kriegten, schießt sich Antananarivo auf Anweisung des Trainers nach jedem Anstoß den Ball sofort ins eigene Tor. Der Gegner sah ohne jeglichen Ballkontakt bis zur 90. Minute amüsiert dabei zu. Mit dieser Selbstzerstörung schaffte es der Club spielend ins Guinness-Buch der Rekorde. Ja, alles klar. Das ist ja fast noch ein bisschen besser als Lok Greifswald.
Okay. Sehr geil.
Sehr schön. Sascha, vielen, vielen, vielen Dank für dieses Quiz. Da werden wir in der neuen Saison maximal viel Freude mit haben, da bin ich mir völlig sicher. Das ist ja cool. Sehr schön. So, fein. Das ist das Thema Quiz gewesen. Und damit, lieber Thomas, haben wir eine weitere Podcast-Saison in den Büchern, beziehungsweise in den, ja, weiß ich nicht, in den Audiodateien, kann man vielleicht sagen. Und sind durch und begeben uns dann jetzt in eine Sommerpause, die, naja, mindestens, also die auf jeden Fall bis Juli gehen wird, denke ich mal. Denn Anfang Juli haben wir ein Date, wenn ich das richtig im Kopf habe. Richtig?
Unsere Sommerpause meinst du jetzt, oder meinst du die vom FC? Ja,
unsere Sommerpause.
Ja, die geht jetzt ein paar Wochen, ja.
Ja, die geht tatsächlich, also den, genau, ich glaube, bis Juli, in der ersten Juli-Woche tauchen wir wieder auf.
Jetzt also, ist ja erstmal noch World Cup of the United States.
Ja, ja, WM ist ja auch noch, stimmt, da war was. Ja, ich bin so ein Zippo gelandet, Alter, ich muss jetzt tippen, furchtbar. Ah, ja. Selber schuld. Ja. Werde ich also ab und zu mal fragen, wie denn, weiß ich nicht.
Tipp einfach irgendwas, also ich mache du was zum Weltmeister und dann ist gut.
Das ist eine gute Idee, das mache ich. Ist auch für einen guten Zweck, insofern ist das wahrscheinlich okay. Genau, ja, da werden wir jetzt wahrscheinlich noch die Relegation entspannt verfolgen, so ein bisschen von der Seitenlinie einfach mal so ein bisschen gucken. Dann, ja, wie gesagt, ist WM. Das interessiert mich ja aus politischen Gründen viel, viel mehr als fast noch als aus sportlichen. Und dann geht es irgendwann wieder los. Also der FCM wird ja dann auch im Juli wieder einsteigen und dann darf man gespannt sein. Da werden wir sicherlich dann hier in Bälde uns mal zusammenfinden irgendwann, mal so ein bisschen gucken, wie so die Vorbereitung läuft. Aber bis dahin ist jetzt erstmal Schicht in der Schacht. Hast du noch irgendwelche berühmten letzten Worte, bevor wir die Hörerinnen und Hörer jetzt hier in die Sommerpause schicken?
Nee. Schöne Sommerpause. Und letzten Endes ist es dann doch alles auch nur Fußball.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, dem ich mich gerne anschließe. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören in dieser verrückten, abgelaufenen Spielzeit. Vielen, 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 vielen Dank allen Unterstützerinnen und Unterstützern für den Support hier, allen Podcast-Partinnen und Partnern auch. Ohne euch machen wir das, können wir das hier nicht machen. Richtig klasse. Eine Sache habe ich noch. Wir werden auch im Sommer wieder das Phrasenschwein schlachten, natürlich. Das Phrasenschwein steht jetzt, weil ich bei mir ein paar Phrasen aufstocken werde, bei 99 Phrasen. Das ist so cool. Das heißt also, für Leute, die gerne sich an der Spendenaktion über das Phrasenschwein beteiligen wollen, dass ihr euch, wenn ihr das machen möchtet, bitte gerne bei mir melden könnt. Ich nehme euch dann in eine WhatsApp-Gruppe mit auf, die ich jetzt wahrscheinlich über das Pfingstwochenende wieder reaktivieren werde, in der wir uns dann ins Benehmen setzen über die Frage, wie viel Geld nachher irgendwann im Topf sein wird. Das erkläre ich dann dort in der WhatsApp-Gruppe nochmal und an wen wir das Geld geben werden. Und so wie es aktuell aussieht, wird der Mindesteinsatz für jeden Phrasenpaten oder jede Phrasenpatin bei 99 Euro liegen. Das ist also 1 Euro pro Phase. Ihr könnt immer gerne aufstocken, da freut sich das Schweinchen. Und dann schauen wir mal, was wir in diesem Sommer dann im Topf haben und wem wir dann in Magdeburg und umzu was Gutes tun können. Was ich auch noch sagen kann, das hätte ich jetzt wirklich fast vergessen, das ist mir unangenehm, hole ich jetzt hier aber auf jeden Fall noch nach, ist, dass wir schon einen ganz guten Grundstock haben. Also das Schweinchen ist jetzt während der Saison schon gut angefüttert worden von Frank und Sören, von Marcel, von Konstantin und von den Preschoffs, die mir jetzt auch nochmal ihre große Saisonspende überwiesen haben. Das war auch nochmal ein größerer dreistelliger Betrag. Also sehr, sehr vielen Dank dafür, sodass wir jetzt tatsächlich ins Rennen gehen, bevor wir das Phrasenpatinnen und Phrasenpatengeld noch mit dazu zählen mit 1.172 Euro. Das ist sozusagen unser Grundstock, der auf jeden Fall verteilt werden kann. Das ist super cool. Vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, da wird noch der ein oder andere Euro mit dazukommen. 99 Phrasen sind es geworden in diesem Jahr. 99 Euro Mindesteinsatz, gerne mehr. Wer da mehr wissen will, sich da engagieren möchte, melde sich bei mir per Mail. podcast@nurderfcm.de ist am einfachsten. Genau, gibt dann auch Spendenquittungen, die sind für die Steuer interessant, falls das für Leute wichtig sein sollte. Aber das möchte ich hier an der Stelle noch angetragen haben. Mist, jetzt habe ich deine coolen letzten Worte einfach verhackstückt, aber das war wichtig. Das wollte ich hier nochmal, ja, noch mal rausstellen.
Dann machen wir jetzt die 100 voll. Die nächste Saison ist immer die wichtigste.
Geil, geil.
Dann sind es 100 und dann...
Machen wir es so. In diesem Sinne, eine fantastische Sommerpause allen und wir hören uns dann im Juli hier wieder. Sportfrei, macht's gut. Nur der FCM. Bis dann.
Tschüss.
Heute kommt es von Benzikon. Niemand kann uns aufhalten.